der Bär von Harry Rowold. Oh Gott, ja, das gehört so zu den Kinderdingern, die man wirklich hören kann. So, ich habe jetzt das Aufnahmegerät gestartet. Wir haben jetzt Folge 8 und du moderierst ja mal so schleichend hinein.
Ja. Erstmal danke. Wir dürfen hier unter den Dächern von Berlin sein. Manchmal hört man noch ein bisschen den Regentropfen. Wir sind bei Monique Meisel zu Gast und du hast auch einen ganz, schon mal einen ganz klaren Grund, warum du unterm Dach wohnst. Denn du bist...
Ja, ich bin eine Freifunkerin und da möchte man natürlich Dachstandorte für die Antennen für die Router haben.
Genau, das war schon das erste Stichwort. Und dann ist der Kasper natürlich da.
Natürlich.
Tja. Und hallo, ich bin Gregor. Und ja, Folge 8. Womit fangen wir an? Gehen wir die Aktualitäten durch?
Reicht denn die Vorstellung unserer Gästin schon?
Nee, natürlich nicht. Das war ja quasi nur der Teaser.
Okay. Na, du bist ja derjenige, der durch den Abend leitet.
Nö, das habt ihr mir jetzt so
vielleicht vertraut. Vielleicht könnten wir noch kurz noch rekapitulieren, die letzte Folge. Das Feedback hattest du vorgeschlagen.
Oh.
Ja.
Ja. Ah.
Ja.
Was war denn so allgemein oder im Speziellen das Feedback?
Also gesprochen haben wir das letzte Mal, haben wir uns ja vor dem Kongress getroffen, vielleicht fangen wir so an. Okay. Wir haben uns das letzte Mal vor dem Kongress getroffen, dem Chaos Communication Kongress, auf dem ihr beide auch wart.
Ja. Richtig. Wir werden dir dann berichten.
Das genau. Ist ein ich war remote anwesend. Mhm. Hab auch berichtet von dort, aber eben per Stream gucken. Und ich kann ja erstmal sagen, wie war es denn?
Es war, du hast mich jetzt angeguckt, eigentlich müsste Monique antworten.
Also für mich fasst dieser Aufkleber, der da auslag, das super schön zusammen. Liebe, Freiheit, alles.
Ja.
Also ich hatte irgendwie total viel Spaß, Leute zu treffen. Ich war vor allen Dingen aber auch in der glücklichen Lage, es aus einer anderen Perspektive erleben zu können, weil ich auch Chaospatin war und vier Schützlinge über den Kongress führen und begleiten durfte. Und das war einfach auch total toll. Also so wie interessiert die waren, wie und dann auch zusammen gebastelt, so eine Kapsel, das hätte ich sonst, glaube ich, nicht gemacht.
Eine Kapsel?
Nein, eine Kapsel für die Seidenstraße.
Ah, die. Das gehört, muss dazu sagen, die Chaospatin. Patin, die haben so einen Aufgabenzettel für die Schützlinge erarbeitet. Ne? Kannst du noch mal so ein paar von den Sachen,
die man da... Wie erlebe ich den Kongress sozusagen? Wie nehme ich alles mit oder wie erlebe ich den optimal? Da stand zum Beispiel drauf, sprich eine dir unbekannte Person an und frag sie, was sie Kreatives macht. Da stand auch drauf, Chunk trinken. Das haben wir gleich am ersten Abend abgehakt. Oder auch so Sachen wie im Bällebad sein Handy verlieren und ein anderes wiederfinden.
Okay.
Ja. Get lost, was in diesem Gebäude auch ziemlich leicht abzuhaken
ist. Das ist zwangsläufig so.
kriege ich alles zusammen. Genau, Seidenstraße war auf jeden Fall auch ein Punkt.
Mhm. Genau, die Seidenstraße können wir kurz erklären, für die, die nicht auf dem Kongress waren oder es nicht gelesen haben. Ich glaube, Gregor kann die Seidenstraße gut erklären.
Ja, es ist eigentlich mit einfachsten Mitteln, Industriestaubsauger und Drainagerohren, ein Modell eines Adress- und Routing-Systems nachgebaut in Form einer Rohrpost. Also das heißt eines materiellen Internets. Und das sieht aus... Das war beim letzten Kongress, dem 30C3, sehr aufwendig über das ganze Gebäude auch an den Außenwänden entlang gelegt. Also diesmal wurde das kompakter in der einen großen, man könnte es jetzt sagen, Hackcenter-Halle, wie so eine Spinne mit einem großen Hub, wurden da so verschiedene Teststrecken in die verschiedenen Ecken des Raumes gelegt. Und es ist immer wieder eindrucksvoll, wenn dann diese Leuchtkapseln durch dieses gelb-orange Drainagerohr dann so ein Zeichen setzen, wo sie sich da gerade lang quälen. Manchmal ist es wirklich quälend langsam. Es gab da so eine Todesspirale von so 8 hintereinander gedrillten Loopings und trotzdem, also man sieht dann immer so gleich oberer Todpunkt und wieder. Und also man fiebert immer mit und es ist ein großes Hallo.
Das war ja auch Bedingung, ne? Also die mussten beleuchtet sein.
Mhm. Ja, das ist quasi so ein Anforderungsprotokoll aus dem Seidenstraßen-Spezifikationen, dass sie leuchten müssen. Das ist jetzt nicht nur, damit es schön aussieht, sondern es geht darum, dass man weiß, wo eine Kapsel ist, falls irgendwo mal der Luftstrom kapituliert, damit man in irgendeiner Form, zum Beispiel mit Besen, so eine Kapsel quasi auch so ein bisschen wieder loseisen kann. Deswegen müssen die ständig blinken, wenn sie im System sind. Aber das hat einfach auch nochmal so einen ästhetischen Mehrwert.
Ja. Und sie müssen zertifiziert werden auch, ne? Also ja. Dass sie von der Größe reinpassen, dass sie nicht auseinander, nicht aufgehen. Da hatte ich zum Beispiel ein Problem, meine Konstruktion war etwas zu lose und hat es erst beim zweiten Anlauf durch die Zertifizierung geschafft. Mhm.
Und das große Thema, das habe ich jetzt so mitbekommen, waren jetzt diese automatisierten Routersysteme, die Jungs und Mädchen da von der ganzen Seidenstraßen-Assembly oder Crew versuchen zu basteln, weil die Idee ist, für das kommende Chaos Communication Camp auf dem Feld die Kapseln, also das ganze System auch mit einem stärkeren Nutzwert zu versehen. Mhm. Dass man da wirklich Kleinigkeiten hin und her senden kann. Die Idee Seidenstraße hatte vor 15 Monaten auch so ein bisschen aus dieser Silk Road Razzia so ihre Idee gekommen, weil alle immer gesagt haben, wenn man solche Kapseln hat, da kann man ja interessante, leichte Dinge reintun und die sich entsprechend dann so mehr oder minder pseudonym zuschicken. Und das war jetzt beim Kongress auch so. Also Kinder haben sich total gefreut, wenn so Süßigkeiten dann entsprechend mit den Kapseln so durch die Lande geschickt worden sind. Ja, und mit diesem Routing-System geht es halt darum, entsprechend, dass man die Kapseln, momentan braucht man einfach so Helfer, die entsprechend das Routing manuell vollziehen und das geht natürlich für echte Hacker gar nicht. Der Mensch muss ja...
Für die Kinder aber super.
Ja, für die Kinder super, aber der Mensch muss auf Dauer natürlich aus den Systemen herausgedrängt werden. Und deswegen arbeiten sie jetzt an.
Also das Schöne daran finde ich, dass das ganz klassisch die Evolution des Telefon- und Datennetzes nachmacht, weil diese Dispatching-Stationen sind ja wie die früheren Telefonistinnen-Schalttafeln. Ja,
genau.
So ganz einfach, die ja dann ersetzt werden irgendwann. Und das ist schön, wie sich das so von Kongress zu Kongress sozusagen einfach diese schon mal vorgelebte Entwicklung nochmal nachmacht.
Und genau, und dann gab es ja quasi diese automatisierten Magnetschalt-Umschalter, ne? Und das ist jetzt quasi das Stadium, wo sie sind. Dann habe ich aber einen total verwirrt, weil ich gesagt habe, mach das Routing doch einfach in die Blink-LEDs. Die blinken doch sowieso. Da hat er mich angeguckt wie so ein Auto und war erstmal entsetzt, weil quasi noch ein anderes System mit irgendwelchen Verschlusskappen, mit irgendeiner Einkerbung oder irgendwelchen, die leuchten doch sowieso. Dann kann man doch einfach einen Blinkencode reinbringen und eine Fotozelle und dann weiß die auch, wo sie hin soll. Und da waren sie vielleicht doch noch ein bisschen.
Ich glaube, ich nehme an, es wird jetzt auch erstmal auf eine mechanische Lösung wäre jetzt meine Vermutung hinauslaufen, dass man irgendwas einstellt und daran wird es geroutet. Ja. Und das, was du machst, ist dann wieder eine Stufe weiter.
Wobei ich jetzt gelesen habe, es gibt ja nach wie vor existierende Industrieanwendungen für Rohrpostsysteme und zwar in Kliniken. Der gesamte Versand so von Medikamenten und Laborproben und so. Mhm. Und eigentlich wäre es jetzt mal ganz interessant, da eine Verbindung zu, also die Idee ist ja auch so ein bisschen, das Internet der Dinge einfach mal wirklich ganz wörtlich zu nehmen und einfach ein gigantisches weltweites Rohrpostsystem aufzubauen, was im Prinzip vermutlich man so machen könnte, dass da vielleicht sogar 50-60% des Amazon-Güterverkehrs damit schon abgedeckt werden. Das wäre natürlich dann wirklich interessant, dass man also das nicht nur als Spielerei sieht, sondern wirklich eine Infrastrukturmaßnahme. Ob das vielleicht, ist es teurer, ist es günstiger, als sie mit Drohnen die Sachen durch die Luft zu schicken.
Also ich habe jetzt gerade ein ganz neues Rohrpostsystem gesehen im Laden Just Music, der am Moritzplatz ist. Das ist so ein riesen Audioladen über 5 Etagen.
Da muss ich gerade einhalten. Ja. Kurze, da wollte ich nämlich das fehlende Headset.
Ja, das wollte ich auch noch sagen, dass du da hingehen solltest.
Ja, ja. Das habe ich auch, ich habe im Internet gecheckt und sie haben bei Just Music genau die vorgeschriebene Pütloff-Edition, nachdem ein zertifizierter Podcast abzulaufen hat, nicht.
Ja.
Und deswegen habe ich bei Thomann bestellt, aber leider war am Dienstag Feiertag in Bayern, 3 Könige. Und deswegen ist es nicht rechtzeitig für diese Zusammenkunft angekommen. Deswegen, heute ist der
8.
Heute ist der 8. Januar. Und deswegen nochmal vielen Dank an den Tim, der auch von der Meta-Ebene, weil er hat nochmal einen Podcast uns, ein Headset, nicht Podcast, ein Headset uns ausgeliehen.
Genau. Was für eine schöne Vorlage. Weil da benutzen die auch ein Rohrpostsystem, und zwar das so groß ist, dass darüber nicht nur so Geld oder Quittungen verschickt werden, was ja auch so einige Supermärkte noch haben.
Sondern E-Gitarren.
So groß auch nicht, aber ich habe da, was habe ich denn da gekauft? Da habe ich ein Ansteckmikro gekauft für meine YouTube-Experimente und das wurde dann halt so per Rohrpost verschickt. So.
Cool.
Und ich konnte ihm da so zugucken.
Ja. Das erinnert mich an eine Akten-Scooter-Bahn oder in der Zentrale von der Dresdner Bank in Frankfurt, die fand ich so beeindruckend. Das waren so kleine Karts und die waren so genormt, dass man so 3 Standard Aktenordner da reinstellen konnte. Und dann sind die quasi so aus der Horizontalen über so einen bestimmten Radius in die Vertikale gefahren und haben dann entsprechend, es war wie so ein dreidimensionales U-Bahn-System innerhalb des Gebäudes. Und das fand ich natürlich super. Es wurde natürlich dann irgendwann, glaube ich, ausgebaut, weil es, glaube ich, niemand mehr brauchte und unglaublich viel Platz eingenommen hat. Aber das war halt in den 70er Jahren, wurden halt noch materielle Akten halt hin und her geschickt. Vielleicht gibt es sowas Ähnliches auch noch in Justizgebäuden, die auch noch sehr stark unelektronisch arbeiten. Aber auf jeden Fall, das war einfach nur dieser Bahnhof und diese Knotenpunkte zu sehen, hatte sowas, weil es noch ein bisschen größer als eine Modelleisenbahn ist und hat aber trotzdem diese Faszination einer Modelleisenbahn. Hm. Und vielleicht gibt es da in den bestehenden oder noch gar nicht mal so lange ausgelaufenen Industrieanlagen einfach auch Anregungen, die man da nutzen sollte.
Ein paar Kapseln haben sie sich ja wohl auch erschnort von der Post oder woher kamen die? Genau, da gab es ein paar Originalrohrpostkapseln.
Ja. Aber die passten dann nicht oder passten die?
Die passten gerade so.
Ah, das ist ja cool.
Mhm. Ja. Also auch da im Kommunikationsmuseum hier in Berlin, das ist Leipziger Straße, Ecke, auf jeden Fall U-Bahn-Station Mohrenstraße.
Ja, relativ nah an der Friedrichstraße.
Ja. Dort gibt es so eine kleine Testinstallation der Original-Berliner Rohrpostanlage. Und es ist so ein bisschen traurig, weil ich meine, dass diese Rohrpostanlage bis in West-Berlin zumindest, bis in die späten 70er, vielleicht sogar bis Anfang der 80er Jahre in Betrieb war. Und eigentlich hätte man mit einem bisschen technischen Denkmalschutzverständnis vielleicht diese Anlagen aufrechterhalten können. Einfach im Sinne von, wer weiß, was dann nochmal kommt, vielleicht ist es wieder interessant. Ne? Und es ist ja schon das System damals, so vor 100 Jahren in Berlin, da war es halt wirklich so, dass du bis 3 bis 5 Mal am Tag wirklich Post über das Rohrpostsystem zwischen Spandau und Köpenick hin und her schicken konntest.
Ja.
Und das entspricht dann in der Informationsfrequenz eigentlich eines normalen E-Mail-Aufkommens, weil wesentlich öfter schickst du, außer in so ganz bekloppten Situationen, auch nicht dauernd E-Mails zwischen Partnern hin und her.
Vielleicht laden wir mal meinen Schwiegervater ein, der war leitender Postbeamter in West-Berlin
und
kann genau diese Storys alle erzählen. Ist auch schon etwas älter, ich glaube, er ist irgendwie 84 oder 87, aber der erzählt genau solche Storys am laufenden Band.
Ja, gut,
genau.
Das ist toll.
Du warst Chaospatin, ne? Mhm. Hast du noch was anderes gemacht, also inhaltlich, oder hast du was Kreatives, wie du es gerade so schön sagtest?
Ja, klar, also wir hatten ja eine sehr große Freifunk-Assembly, auch in diesem Hackcenter, in der hinteren Ecke neben dem Bällebad. schön auch mit Laufpublikum so, mhm, und da war die ganze Zeit jede Menge los. Also abgesehen davon, dass da natürlich ordentlich gehackt wurde an Firmwares und viel Austausch, da waren, glaube ich, locker 60 Freifunker aus ganz Deutschland, mhm, wenn nicht noch mehr. Und immer ganz viele Interessierte auch drumherum, die sich da informiert haben. Wurden dort auch Vorträge gehalten oder Workshops. Wir sind dann irgendwann auch in die Workshop-Räume gegangen, weil in der Halle ist doch ein bisschen laut, um das jetzt auf der Assembly, mhm, zu machen, was immer so ein bisschen organisatorische Schwierigkeiten mit sich bringt, alle rechtzeitig an den richtigen Ort sozusagen zu lotsen.
Wenn ich da, wie sieht so eine Assembly aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, im Prinzip hatten wir da ein paar Tische, ne? Ein paar Switches. Wir hatten mit dem NOC gesprochen, dass wir da auch selber mit unsere Freifunksachen rumfunken, okay, dürfen. Ich,
NOC ist Network Operation Center.
Okay, genau. Das sind die, offiziellen Netzmacher, ja, dort auf dem Kongress. Mhm. Und einige Freifunker haben sich da engagiert beim NOC, aber umgekehrt, man darf nämlich ja nicht einfach so wild jetzt rumfunken, ne? Damit, das ist schon etwas komplexer, so ein großes funktionierendes Netzwerk, WLAN-Netzwerk dort mit so vielen Nerds, Geeks, Hackern irgendwie aufrechtzuerhalten. Ja. Ne? Haben wir uns da aber abgesprochen vorher, oder die Hamburger vor allen Dingen haben das organisiert. Und dann gab es auch eine Hamburg.freifunk.net SSID, also sprich, wenn du in dein WLAN-Gerät schaust, hast du das, siehst du das als Namen sozusagen von diesem offenen Netzwerk eben, genau, ohne Passwort, wie das halt bei uns üblich ist, konnte man das dann halt nutzen. Mhm. Genau, also was wollte ich sagen? Genau, Workshops, ja, und da ging es von bis, also da gab es Themen von, wir haben jetzt ein Forum, also wir haben so verschiedene Dienste, die wir für alle anbieten oder die einzelne Communities dann immer allen anbieten. Jetzt ein neuer Dienst war halt ein Forum, was im Rheinland entstanden ist, es wurde vorgestellt und dann geht es natürlich gleich in so Debatten rein, wie ist denn hier eure Policy, ne? Wie moderiert ihr das? Habt ihr das auch schön aufgeteilt? Immer der Anspruch, hier keine Ego-Admins, sondern ja, viele Leute, die das sozusagen dann auch machen. Oder dann wurde das Thema ISP diskutiert, ganz heiß, ob Freifunker Internet-Service-Provider sein sollten oder nicht.
Wir müssten eigentlich, glaube ich, erstmal nochmal erklären, was Freifunk,
ist. Ah, okay. Genau. Ja. Okay. Ja. Erklär doch mal, was Freifunk ist.
Ja, die Frage liebe ich ja.
Ja, na bitte. Dann hast du es ja schon oft beantwortet.
Ja, mit unterschiedlichem Erfolg. ja, also vielleicht so gesagt, das ist Freifunk hat sich zum Ziel gesetzt, unabhängige Infrastruktur aufzubauen. Das heißt, erstmal sind das völlig vom Internet losgelöste Router, die auf sogenannten, die miteinander sprechen können auf Basis des sogenannten Mesh-Protokolls. Wie in so einem Fischernetz verbindet sich jeder mit jedem komplett dezentral, fällt mal einer aus, nicht so schlimm, sucht sich die Informationen über den nächstgelegenen Router den Weg nach wie vor. Mhm. Das ist ein bisschen anders, als das Internet vor allen Dingen im letzten Stück sozusagen organisiert ist. Wenn du mir eine E-Mail schickst, dann kriege ich die ja nicht direkt durch eine Direktverbindung, sondern immer über den Provider. Und in so einem Mesh-Network gibt es halt nicht so eine zentralen, oder soll es nicht in der Vision sozusagen nicht so eine zentralen Schaltstellen geben, sondern es ist alles einfach komplett netzmäßig aufgebaut. Jeder, mhm, Knoten verbindet sich mit allen Knoten in seiner Nähe, mhm, automatisch. Das ist so die Grundidee, also erstmal eine unabhängige Infrastruktur.
Warum macht man das?
Das macht man aus unterschiedlichen Gründen. Also einmal kann diese Infrastruktur, weil sie keinem, also wir machen das so, jeder bringt seinen eigenen Teil ein, die ist halt dezentral, somit Ausfallsicherer, was ich gerade schon beschrieben habe, nimmst, mhm, mal einen raus. So, es kann auch tatsächlich so in Katastrophensituationen wirklich interessant sein, sehr schnell so eine Infrastruktur auszurollen. Das macht man aber auch, weil man vielleicht manche Sachen, die im Internet sehr reguliert sind, so nicht haben möchte. Also man hat dann halt keinen Provider, dem alles gehört, sondern es gehört allen gemeinsam. Dahinter steht schon diese Idee von Gemeinschaftsbesitz und Allmende. Also so eine utopisches Idealistentum, ja, zu sagen, okay, wir nutzen das gemeinsam und da gibt es nur ganz wenige Regeln und die heißen halt, und das ist, wie wir wissen, dank der ganzen Netzneutralitätsdebatte halt im Netz auch nicht mehr so gegeben, wir leiten einfach nur weiter. Also jeder schließt sogenannte Peer-to-Peer-Agreements oder, mhm, implizit sozusagen. Das heißt, du schickst mir was für Gregor, also es geht über mich als Knoten, ich gucke nur rein, wo es hin soll und schick's einfach weiter und guck nicht mehr an, was da drin ist und ich priorisiere da nichts, halt ja, so wie das halt eigentlich sein sollte, ja, auch in Kommunikationsnetzen. Mhm. Und da können wir halt solche Sachen für uns umsetzen, genauso wie andere Ziele, also außerdem ist es, dass es nicht kommerziell sein soll und so weiter und so fort. Was mit dem Internet jetzt sozusagen ja alles so nicht der Fall ist. Also es ist erstmal zu zeigen, es geht auch anders. Infrastruktur geht auch anders. Und dann gibt's aber auch Dienste, die da drin laufen, interne Dienste. Könnt ihr alles machen, ist halt Internetprotokoll trotzdem auch. Also so kannst du alles anbieten mit IP-Adressen, was du dir vorstellen kannst. Kannst einen Mumble-Server aufsetzen, Game-Server, kannst irgendwie Java-Server, was weiß ich, alles Mögliche da drin machen und du kannst auch Internet darüber teilen.
Wie bekomme ich das große, böse Internet in das kleine,
lokale Netzwerk?
Kleine, utopische Mesh-Netzwerk rein?
Ja, indem man da tatsächlich seine Internetanschlüsse teilt, also das kann man machen, man kann so einen Freifunkrouter und dann kann man einen Teil seines Netzwerks oder seinen ganzen Teil seines Internetzugangs oder seine gesamte Bandbreite auch, wie man möchte, freigeben, anderen zur Mitbenutzung.
Okay.
Und je mehr davon da drin ist, desto besser ist die Bandbreite auch und dann fällt es halt an unterschiedlichen Stellen erstmal wieder auch ins Internet raus. Also man kann dann auch über diese Router nicht nur untereinander in dem lokalen Netzwerk, sondern auch ins Internet rein. Das ist auch für viele eine Motivation. Ne? Also das ist also diese Internetanwendung sozusagen oder dieser Internetdienst ist für viele auch die Motivation, im Freifunk mitzumachen, weil sie dann mit ihren Nachbarn das teilen können, weil sie ja so ein bisschen das digitale Glas Wasser sozusagen reichen können, denn wie wir ja wissen, ist Deutschland da sehr rückständig, was offene WLAN-Zugänge angeht und ja, deswegen machen da sicherlich auch viele mit und es hat auch früher so angefangen, also in Berlin zum Beispiel, in Ostberlin oder auch in ganz Ostdeutschland gab es ja dank des Wahnsinns Telekom-Versagens, dass sie da Glasfaser gelegt haben, aber nicht bis zum Ende ausgebaut haben, einfach gar kein DSL.
Das
und
ist
nur
das
ganz
sogenannte
wenig Internet.
Opal-Ghetto, ne, gewesen.
Ja, ja, genau.
Seabase.
Opal-verseucht.
Seabase war davon betroffen. Seabase gab es lange Zeit große Schwierigkeiten, halt Internet zu kriegen.
Genau. Deswegen war die Seabase auch recht interessiert daran, an diesem Freifunk mitzuarbeiten und ganz lange auch so ein wichtiger Hub in dieser ganzen Community. Mhm. Und das gibt es ja schon seit längerem, seit Anfang der 2000er Jahre irgendwo. Mhm. Und ich hatte ja vorhin schon mal dem Tim gedankt wegen des Equipments, aber Tim hat quasi auch den Kontakt zu Monik ermöglicht. Und jetzt, du bist, weil mich wundert, dass wir sind uns nie bisher irgendwie bewusst begegnet. Mhm. Und du bist aber schon von Anfang an gehörst du zu dieser Gründungsgruppe um Freifunk.
Genau.
Und gab es vorher in Deutschland überhaupt Vergleichbares oder international? Wo kommt die Idee her? Wann ist die so auf euch eingeprasselt, dass ihr sagen musstet, jetzt müssen wir mal was tun?
Okay, ich schlag mal das Geschichtsbuch auf.
Ja, bitte.
Monique redet aus dem Krieg, ja.
Genau. Das fing so an, dass 2001 so erste Ideen in dieser Richtung aufkamen und es gab damals in London Aktivisten. Und da gab es das sogenannte Consume und noch ein anderes, den Namen vergesse ich immer, nett. Die hatten schon so eine Ideen. Das waren damals so Aktivisten, die man heute auch nicht mehr kennt, glaube ich, Julian Priest und so. Und dann gab es 2002, war es, meine ich, eine kleine Konferenz oder ein Treffen von so Netzwerkaktivisten, die hieß Berlon. Und da ging es darum, dass eben Berlin und London, also dass die sozusagen da zusammen was machen wollten, weitermachen wollten. Da wurde auch das Pico-Peering entwickelt, dieses Pico-Peering-Agreement mit diesen 10 Grundsätzen, wie das eben abzulaufen hat, dieses Routing oder die Grundsätze. Damals war der Begriff Netzneutralität noch gar nicht geprägt, ja, aber das sagt genau das eigentlich. Mhm. Und zwar kommt es Pico, weil Peering-Agreements das, was große Provider schließen und Pico, weil wir gesagt haben, das schließen die einzelnen Node- oder eben Knotenbesitzer oder die einzelnen Router-Aufsteller untereinander. Mhm. Im Kleinen halt.
Ja.
Und ja, und da wurde das sozusagen, und da war Jürgen Neumann, ein Freund von mir damals, oder eigentlich eher Es kam noch um zwei Ecken so. Wir waren eigentlich noch nicht befreundet zu dem Zeitpunkt, sondern Ingo Rau und Iris Rabener haben mir den vorgestellt. Wir waren Kollegen damals, haben mir den vorgestellt und gesagt, der hat tolle Ideen, was hältst du davon so? Und dann hat er mir völlig begeistert von dieser Idee der Local Networks und den ganzen Möglichkeiten, auch vor allen Dingen eben des Internetteilens erzählt. Und es gab auch schon Aktivisten in Berlin, die haben so relativ verstreut und auch in Deutschland, die haben so relativ verstreut, irgendwie so jeder so vor sich hingewurschtelt, sage ich jetzt mal so. Und auch schon so erste Funkstrecken mal aufgebaut, auch mal auf dem Dach, um eben Internet. Ich meine, es gibt auch noch die Geschichten, wobei das habe ich nicht erlebt. Das hat mir tatsächlich Tim erzählt von wegen Ackerstraße, Hackerstraße und da hat man auch noch Telefonkabel über die Straße geworfen und sowas. Ja, okay. Da war so ein ganz starker Bedarf und der wurde irgendwie nicht erfüllt. Da haben wir uns gedacht, weil wir kamen, also ich kam aus einer, habe damals in einer New Media Agentur gearbeitet.
Bestimmt Pixelpark.
Kabel New Media.
genau.
Das ist ja noch wirklich Geschichten aus der Dotcom-Zeit. Wow.
Ja, ja. Und da haben wir uns überlegt, Mensch, dem Ganzen würde doch vielleicht so eine gemeinsame Kommunikationsplattform eigentlich ganz gut tun. Wie kann man das jetzt alles zusammenbringen? Also unsere Idee war schon immer so diese soziale Vernetzung der Leute untereinander. Und dann haben wir da so gesessen und viel darüber geredet und über die ganzen Möglichkeiten und dann letztendlich uns bei einem Rotwein den Namen ausgedacht, Domain registriert. Dann habe ich das Logo entworfen. Ich habe damals als Designer Art Director noch gearbeitet, habe das Logo entworfen und dann ging es schon los. Erste Website und dann erklären, was ist denn das überhaupt? Was ist diese ganze Idee? Wir führten uns damals wir haben damals noch so einen kleinen, wie so ein Badge gehabt auf der Webseite. Diese Initiative gehört zu FreeNetworks.org, weil FreeNetworks.org war sozusagen wie so eine Art Dach oder Mutter. Weil es gibt in ganz Europa und auch auf der ganzen Welt eigentlich, außer ich sage mal Russland, China, da habe ich noch keinen Aktivisten getroffen, der da aktiv ist. Aber ansonsten gibt es das echt überall auf der Welt, in Indien, in Bangladesch, auch in Afrika, in Europa am stärksten so. Ost- wie Westeuropa gibt es halt Initiativen dieser Art, die etwa ungefähr auch alle zur gleichen Zeit so nach 2000 so entstanden sind.
Aber sag mal, es gab doch so eine Art für mich erkennbaren Kick-Off, das war irgendeine Konferenz 2002 oder 2003, ich glaube im Zuge der Wizards of Oz, kann das sein? Dieser Konferenz?
Wizards of Oz war auch wichtiger Hub, aber also unser eigentliches Kickoff, würde ich sagen, war die Summer Convention auf der CBS. Wir haben halt irgendwann relativ schnell.
Okay, es hatte jedenfalls was mit CBS zu tun, deswegen.
Die Freifunk Summer Convention haben wir ausgerufen damals. Ja. Und da waren dann irgendwie
das
schon.
Das war welcher
Leute,
Sommer?
Das war 2003.
Okay.
Also wir hatten das davor schon gegründet und auch die Plattform aufgesetzt. Ach, und übrigens von Anfang an angeboten immer alles, also sehr offen, sehr frei. Der Anspruch soll für jeden zugänglich werden und so weiter. Das müsste auch aus der Techie-Ecke raus besser erklärt werden. Man konnte sich dann da immer schon so Subdomains registrieren, um zu sagen, ich gehöre dazu. Und es haben sich ganz viele Leute dann eben auch unter diesem Dach gefunden, also die vorher das schon gemacht haben auch, ne? Und sich dann tatsächlich angefangen. Und dann dachten wir aber, das Entscheidende ist ja wirklich auch diese persönliche Vernetzung für den Austausch. Und das haben dann diese Eventreihe im Prinzip gestartet, die heute halt Wireless Community Weekend heißt. Aber das erste Kickoff war halt die Summer Convention auf der Seabase.
Und das war das im Zwischendeck im Haus am Mehringplatz, ne? Also,
nee, die Summer Convention war schon in der Rungerstraße.
Ah, okay. Ich meinte, irgendwann hätten sich mal Aktivisten noch im Zwischendeck.
Im Zwischendeck wurde sich auch getroffen, und Waveflöten weiß ich nicht, ob das noch im Zwischendeck oder schon in der Rungestraße entstanden ist. Da bin ich mir nicht tausendprozentig sicher. Das Zwischendeck kenne ich auch noch, aber.
Also, weil wir jetzt gerade hier so archäologisch vorgehen, muss dazu nochmal sagen, die CBS ist, CBS e.V. ist 2000 von der ursprünglichen Manifestation der Vereinsräume am Hackeschen Markt, Oranienburger Straße 2, dann in Mitte zu einem anderen sicheren Platz hingezogen, außerhalb des vermuteten Absturzbereichs, um die dann konkreten Launchpläne der Seabase einfach besser kontrollieren zu können, weil man einfach nicht mehr in diesem Gefährdungsbereich war. Und das ist heute in der Rungestraße 20, und dann wurde aber dieses Quartier nochmal komplett kernsaniert.
Genau.
Auch die CBS selber hat, also die Kuh hat da wirklich beim Ausbau selber maurertechnisch, trockenbautechnisch auch mit Hand angelegt. Und in der Zwischenzeit haben wir ein sogenanntes Zwischendeck, also eine einjährige Zwischennutzung in dem Haus, wo drüber steht Neues Deutschland, also diesem ehemaligen Verlagshaus vom Neuen Deutschland, wo heute die Rosa-Luxemburg-Stiftung drin ist, wo auch viele andere Stiftungen. Es ist also so einfach so ein natürlich sehr stark auch von der Linken und von geprägt. Also man steht da auch manchmal mit diesen mit den Leuten. Also damals war das so, da liefen die noch, mit diesen Leuten, die dann irgendwie Geschädigte des Grenztruppenregiments waren, also die dann so ihre Ansprüche gegen die Mauerschützenprozesse durchfechten wollen, und die sahen auch wirklich aus als, man konnte sich die auch mit Bewaffnung vorstellen, ja, also das war schon so ein bisschen spooky. Und aber irgendwie eine ganz interessante Erfahrung, aber auch für viele in der CBS so ein bisschen traumatisch. Ich kann es nicht so genau beurteilen, ich fand es irgendwie eigentlich ganz toll. Ich habe sogar mal meinen Geburtstag dort gefeiert, im Zwischendeck, also so schlimm kann das gar nicht gewesen sein.
Ich meine mich zu erinnern, dass es, dass wir noch direkt nach der Renovierung muss das ja dann gewesen sein, jetzt im zeitlichen Ablauf, ne? Also das ist dann, aber da war das noch nicht ausgebaut wie heute. Da war das noch total die Rungestraße, noch nicht die oder dieses gefühlte Raumschiff, sondern da waren die Wände noch kahl und man fing an, das einzurichten und auszubauen. Es gab auch die Schleuse noch gar nicht und all die ganzen Sachen. Es war ein relativ purer Raum damals. Mhm. Aber eben schon mit dieser schönen diesem schönen Blick auf die Spree, und das war einfach toll. Ja, und da kam dann auch, das Tolle war dann eben, dass dann auch schon direkt die Leute von Wireless London und von ConsumNet und von auch schon ein paar Dänen kamen, denn wie wir dann dort erfuhren, gab es auch in Dänemark schon so eine Initiativen, und da fand dann auch so direkt die internationale Vernetzung schon mal statt, und es war ein ziemlich erfolgreicher Event. Und dann das nächste Jahr war es dann halt tatsächlich in Djursland in Dänemark, weil da gab es ein schon ganz großes Netz, was schon funktionierte. Die hatten sich hatten auch das Problem ländliche Region. Die haben jahrelang mit Internetprovidern verhandelt. Die möchten noch gerne Breitbandinternet haben. Alle sagen Area of Market Failure. Mhm. Das lohnt sich nicht für uns. Pech gehabt. 80.000 Menschen auf dem Land, Pech gehabt. So. Und dann haben die sich überlegt, das kriegen wir auch selber hin, und haben sich dann so das letzte Stück vom Internet-Backbone, das war in so einem alten Krankenhaus, haben sich das gemietet und haben von da aus angefangen, sozusagen über Land und mit großen Omni-Antennen tatsächlich das in die Dörfer zu verteilen, das Internet. Und da hatten wir dann so den tollen praktischen Anwendungsfall, wo wir dann auch noch mal, damals haben wir noch Antennen selber gebastelt.
Da möchte ich mal einhaken, weil ich glaube, das ist dieses ganze Freifunk macht sich doch, glaube ich, zumindest in Deutschland, aber vielleicht ist es in Dänemark anders, so eine Art, nicht mal eine Lücke, sondern einfach einen Standard, der freigegeben ist, dadurch zunutze, dass er durch technische Hacks einfach so aufgebohrt worden ist, dass er nutzbar ist in einem Sinne, wie es der Frequenzgesetzgeber, die Regulierungsbehörde, ich weiß nicht, wer da die Autorität ist, eigentlich gar nicht vorgesehen hat. Es geht quasi um das um dieses WLAN, mit dem wir normalerweise so im Innenwohnungsbereich bis vielleicht 20, 30 Meter im Umkreis mit unseren Geräten uns ans Internet anschließen. Und Antennen selber baue. Ich kenne ja noch die Tetra-Pack-Milchtüten, wurden da quasi aufeinander gefaltet.
Pringelsdosen. Oder Cantennas.
Also deswegen, das sah halt, dieses Wavelöten hatte halt deswegen auch immer so einen extrem anarchistischen, auch so einen leichten, ja, so Mad Max mit menschlichem Antlitz, so einen Charme, dass man irgendwie so dachte, okay, das sind so die lustigeren Gesellen nach dem Atomschlag, die übrig geblieben sind und dann quasi aus Zivilisationsmüll sich irgendwie wieder neue Infrastruktur aufbauen.
Ich habe neulich Transcendence gesehen, und der Film fängt an, dass die gesamte Kommunikation ist wegen eines riesen EMPs zusammengebrochen, und fängt so an mit: an einigen Stellen wird schon wieder kommuniziert und gefunkt, und dann dachte ich so, na, denen fehlt ja wohl frei von.
Und genau, also das ist ja eigentlich, glaube ich, das Tolle, dass es gar nicht dafür vorgesehen war. Mhm. Und die Freifunker haben dann gesagt, okay, das dürfen wir. Und deswegen besetzt man halt möglichst neuralgische Punkte in der Stadt, möglichst weit oben, und macht halt so mit direkter Sichtachse, versucht man so Richtfunkstrecken auch einzurichten, oder? Mit WLAN.
Sowohl als auch. Also ich sag mal so, es gibt da so zwei Ebenen. Ja. Und zwar einmal tatsächlich, was ich zuerst beschrieben habe, Router ins Fenster und von Wohnung zu Wohnung, von Haus zu Haus. Und dann in der letzten Konsequenz sozusagen von Dach zu Dach verbindet sich das. Mhm. Und dieses auf den Dächern, das sind natürlich im Zweifel aufwendigere Installationen. Da muss man auch mit den Besitzern dieser Dächer reden, ob man das hin darf und so. Und dann kann man da natürlich Richtfunk als sogenannten Backbone benutzen wir das. Also um sozusagen die kleinen Funkinseln, die sich vielleicht lokal bilden, auch miteinander über weitere Strecken zu verbinden. Weil man kann sich ja vorstellen, es braucht eine hohe Dichte von Routern. Mhm. Selbst wenn die eine gute Sendeleistung haben, kommen die ja je nach baulichen Gegebenheiten oder so nur so und so viel 100 Meter weit. Ja. Und wenn sich dann so kleine Inseln bilden, nehmen wir mal an, in so einer Hausgemeinschaft oder in mehreren Hausgemeinschaften, und dann gibt es am anderen Ende der Stadt aber auch welche, dann möchte man die ja auch verbinden.
Ja.
In der Utopie, muss ich allerdings sagen, bräuchte man die Backbones gar nicht, weil das so dicht wäre, dass es, also zumindest nicht in der Stadt, weil es so dicht wäre, dass sie nicht nötig wären. Mhm. Über Land ist es wieder eine andere Geschichte.
Wenn man sich überlegt, wenn man heute einfach mal so sein WLAN-Netzwerk-Scan hat, früher war vielleicht ein oder zwei, heute ist das mindestens eine Liste von 20 bis 30 Netzwerken. Mhm. Gibt ja auch diese Idee, dass man eben auch mit seinen Nachbarn anonym kommuniziert, indem man einfach, ihr könnt öfters mal den Müll aus dem, also so, dass man das als Netzwerkname einträgt, um einfach so ein bisschen anonym mal Meinung kundzutun. Also das finde ich sehr, sehr lustig. Habe ich mal versucht, weil ich hatte so neue Trampeln Nachbarn über mir. Da habe ich dann auch mal mein WLAN umbenannt in Liebe Nachbarn trampelt lauter oder irgend sowas.
Ja.
Hat aber leider nichts genützt.
Ich glaube, ich würde das auch nicht auf mich beziehen dann. Ja. Das ist wahrscheinlich das Problem. Ne?
Du solltest noch, ja, ich meine euch.
Ich vermute. Ja, vielleicht war es auch so, dass das Problem war, dass ich es nicht auf Englisch geschrieben habe.
Okay.
Ja. Weil wir sind ja in dieser sehr internationalen Stadt inzwischen. Mhm. Und ja, auf jeden Fall zeigt das einfach, dass diese Dichte ja wirklich jetzt auch fassbar ist, ne?
Ja, also genau, das ist halt so ein bisschen irgendwie schade, dass wenn man jetzt mal hier durch so eine, allein schon in seinem Haus guckt oder durch so eine Straße läuft, das hat hunderte von WLANs, die sind aber alle zu.
Ja.
Das ist schon mal schade. Mhm. Das ist in anderen Ländern, in anderen Städten ja völlig anders. Wer schon mal in New York oder in San Francisco irgendwie durch die Straßen gelaufen ist, der hat halt ständig Access.
Mhm.
Durch private, offene WLANs auch. Mhm. Da ist in Deutschland, können wir gleich nochmal drauf kommen, vielleicht aber die Störerhaftung davor, also so eine rechtliche Krux, die wir haben.
Ja.
Aber was ich nochmal kurz auf die SSID sagen wollte, also den Netzwerk, also den Namen, dann ist es bei uns schon wichtig, dass es sozusagen einheitlich heißt, weil da es ein offenes Netz ist sozusagen, wenn du das einmal ausgewählt hast, passiert Folgendes, findet es ein anderes Netz in der Stadt, den gleichen Namen, bist du ganz automatisch on. Mhm. Wir sagen, Home is where Wi-Fi connects automatically.
Ja.
Und das ist halt, das funktioniert halt nur dadurch, dass die SSID einheitlich ist, dass es das wiederfindet und sich sofort. Und es gibt auch ein Handover von einem zum nächsten. Also wenn du langläufst, dann funktioniert in einigen Protokollen tatsächlich auch, dass du da quasi wie beim Roaming, wie beim Handy, du kannst einen Stream anmachen und läufst von dem einen Bereich des einen Routers zum anderen und der Stream bricht nicht ab.
Und das ist ja schon nicht so ganz trivial, ne?
Ja, das hängt halt mit den Protokollen zusammen, mit den Netzwerkprotokollen, die wir da benutzen. Genau, Meshing-Protokollen.
Ich habe mich mal vor ein paar Jahren etwas intensiver mit Freifunk beschäftigt, weil ich selber einen Freifunkknoten aufmachen wollte. Hab's dann gelassen, weil ich mich mit dem Thema Störerhaftung auseinandergesetzt habe. Mhm. Und dadurch hatte ich so ein bisschen Einblick und hatte das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren irgendwie der Fokus von den Projekten ein bisschen verschoben hat. Also damals hatte ich das Gefühl, es gab in Berlin, das ist jetzt aber wirklich rein subjektiv, es kann auch falsch sein, gab es öfters Knoten, die auf dem Internet angeboten haben. Und damals musste man aber irgendwie, wenn man das benutzen wollte, glaube ich, auch noch diesen OSLR-Client genau installieren. Und ich habe das Gefühl, das ist irgendwie einfacher geworden in der Benutzung. Und es ist aber nicht mehr so sehr der Fokus wahrscheinlich in der Stadt, dass diese Knoten angeboten werden oder so. Stimmt das oder hat sich da was verändert in den letzten Jahren?
Ja, also na klar, also vor allen Dingen, ja, es ist einfacher geworden. Ja. Es hat sich auch vieles verändert. Es hatte so Wellenbewegungen auch von den Mitmacherzahlen so. Ja.
Kannst du da so ein bisschen mal sagen, sind das 100, 500, 1500 also Leute in der Bundesrepublik?
Also wir sind jetzt 150 Communities, da würde ich immer von mindestens zwei Aktivisten, weil sonst ist es keine Community, aber eher mehr ausgehen. Ja. Das heißt, wir sind eine ziemlich große Gruppe von Aktivisten tatsächlich. Ja. Und wir haben die 7000 Knotengrenze gerade geknackt.
Knoten heißt ein physikalisches Gerät?
Zugangspunkte, genau, ins Netz.
Oha.
Also das ist schon ganz gut. Es gab ja gerade diese Studie vom Eco-Verband, wie viele freie offene Internetzugänge gibt es eigentlich in Deutschland? 15.000, davon haben wir dann so fast die Hälfte aufgestellt.
So aus, ja.
Also.
Ja. Und ich hatte mir dann überlegt, weil ich halt irgendwie gemerkt habe, es verändert sich was, hatte ich überlegt, verändert sich vielleicht was, weil viele jetzt sowieso UMTS und LTE haben?
Ich habe genau die Frage eigentlich beantwortet, ja.
Ja.
Genau, also es hat sich was verändert, als DSL ausgebaut wurde natürlich. Mhm. Da sind viele Leute haben gesagt, naja, jetzt kriege ich ja so mein Internet, ich kann halt auch kaufen, muss mir hier den Stress irgendwie nicht machen oder diese Anstrengung nicht geben. Dann hat sich was verändert, indem wir irgendwann keine Antennen mehr gebaut haben, sondern die Geräte auch günstiger wurden, die Router und auch die Antennen, auch für die Dächer und so weiter. Also heute benutzen wir Nanostations. Und Bullet und ganz normale.
Ach, die Tetrapack-Zeiten sind,
die sind
für immer vorbei.
Ziemlich, ja. Und es gibt schon hier und da noch, aber das ist eher Nostalgie, Antennenbastel-Workshops und um sich mit der Technik dann nochmal wieder auseinanderzusetzen. So, dafür schon, aber jetzt, dass wir die wirklich noch verbauen, eher weniger. Es hat sich aber auch verändert, dass es einfacher geworden ist, genau. Das war ja auch immer der Anspruch. Also apropos, deswegen auch Kommunikationsplattformen, also Leute aufklären, erklären, aber auch irgendwie Techniker zusammenbringen, dass das von den Firmware-Hackern über die Protokoll-Auskenner irgendwie, dass das irgendwie einfacher werden muss. Mhm. Und auch, es gibt eben auch so bestimmte Designziele wie eben Dezentralität und so weiter und dass wir die auch immer kontinuierlich erreichen. Es gibt da immer so, wie das so ist, ne? Manchmal erreicht man ein Ziel besser und vernachlässigt dafür ein anderes, aber dann versucht man wieder das ist dann immer, ist eine stetige Entwicklung. Das macht es, glaube ich, auch so interessant, also auch so interessant für Technikaffine, sich damit auseinanderzusetzen. Und den starken Einbruch gab es dann einerseits durch DSL und andererseits auch, weil es war mal sehr groß, also es gab in Weimar und Leipzig ein ganz großes Netz, schon 1000 Knoten irgendwie, 2000, wann muss das gewesen sein, 4 oder sowas rum, 5. Und dann kam aber auch diese Störerhaftung eben ins Spiel und die hat uns halt einen ziemlichen Schlag auch versetzt. Da haben viele Leute Angst bekommen, ihr WLAN zu teilen.
Genau.
Und dafür haben wir dann aber jetzt auch ein...
Ich weiß nicht, ob Störerhaftung jeder.
Nee, muss man erklären,
genau.
Auf jeden Fall.
Was ist das Problem? Wo kommt das her?
Also es ist es aus dem Zivilrecht und es kommt eigentlich daher, dass Gefahrenzonen, Internet-Gefahrenzone, sozusagen vor dem Einfluss Dritter zu schützen sind. Also sprich, ein Atomkraftwerksbetreiber hat natürlich das Atomkraftwerk zu sichern vor dem Zugriff Dritter, dass die da irgendeinen Mist machen, so, weil das ist eine Gefahr.
Das ist so die Argumentationshöhe, der Einstieg, ja, falls man also so, stell dir vor, okay.
Also daher kommt so eine Störerhaftung, aber die kommt auch man kennt das auch selber privat vom Auto. Auch das Auto ist ein anerkanntes Mordinstrument rechtlich gesehen und insofern hat man da auch eine Mitverantwortung als Halter dieses Wagens.
Genau, man kann sich nicht einfach mit rausreden, ich weiß nicht, wer gefahren ist. Man kann dann in Haftung genommen werden sozusagen.
Ja, nur man muss es halt auch auf abschließen.
Ja.
Genau, zum Beispiel. Also du hast dann gewissen Sicherungspflichten einfach nachzukommen.
Genau.
So.
Ja.
Und das ist erstmal die Störerhaftung an sich jetzt nicht so ganz verkehrt so. Wurde das dann von Anwälten, die Rechte, Besitzer, Rechtehalter vertreten, ich sage File-Sharing jetzt hier mal als Stichwort, sozusagen dann rübergenommen in diese ganze, also quasi aus Copyright-Gründen sozusagen rübergetragen und damit argumentiert, dass also auch das Internet eine Gefahrenzone ist und auch jemand, der Internetzugang gewährt, diesen dann entsprechend abzusichern hat und auch verantwortlich gemacht werden kann für Störungen Dritter.
Also faktisch geht es darum, wenn ich ich teile meinen Internetanschluss, weiß nicht, wer ihn benutzt. Jemand lädt darüber
BitTorrent.
Genau, BitTorrent oder sonst lädt darüber was herunter. Ich bekomme eine Abmahnung. Ich sage, das war ich nicht. Und dann sagt die Störerhaftung, es ist aber dein Anschluss, du bist dafür verantwortlich, deswegen musst du dich zivil, aber nicht strafrechtlich dafür verantworten, richtig?
Ja, diese ganze Abmahngeschichte spielt sich sowieso nur im Zivilrecht und nicht im Strafrecht ab. Also das muss man auch ganz klar trennen in der Diskussion.
Wobei ich mich frage, diese Störerhaftung, so wie du sie jetzt mit dem Auto und so oder im Atomkraftwerk eigentlich doch dann immer so schwere Fälle mit beinhaltet, dass sie einfach auch strafrechtlich gleich mitverfolgt werden.
Denn bei diesen Copyright-Geschichten ist es
ja, ja, kein gut, aber es wundert mich, dass quasi Störerhaftung quasi in so eine kleinteilige Copyright-Verletzungs-, also gibt ja kein Copyright, sondern Urheberrechtsverletzungsgeschichte im deutschen Recht übertragen worden ist, weil wenn ich mein Auto nicht richtig abschließe und irgendwelche Crash-Kids fahren damit rum, mache ich mich ja nicht nur zivilrechtlich hinsichtlich des Schadens, der dabei angerichtet wird, durch die Crashfahrt, sondern eben auch so etwas wie Fahrlässigkeit schuldig. Und das ist ja einfach ein strafrechtlicher, relevanter Posten.
Genau.
Ja? Und da frage ich mich, ich könnte mir nur vorstellen, okay, wenn Störerhaftung, wenn irgendwelche Hacker eben so Atomkraftwerke stören, ja, aus meinem lustigen Café-Netzwerk, dann könnte ich natürlich vorstellen, okay, das ist eine kriminelle Handlung, aber eine Urheberrechtsverletzung, das finde ich doch sehr, sehr seltsam, dass die deutsche Rechtsprechung so ein Kleinkram
Das berühmte Urteil, das kennen wir doch vielleicht alle noch. Das war der Sommer deines oder unseres Lebens, wie hieß es noch?
2003?
Nee, 2005, oder? Könnte ich jetzt nachgucken.
Der Sommer meines Lebens war 2003.
Das war da ist dieses entscheidende Urteil gefallen, wo sich dann die ganze Rechtsprechung in der Folge dran orientiert hat. Also dass eben genau dieses mit diesem File-Sharing, dass sozusagen da die Rechteinhaber doch wohl auch da eben entsprechend das vergütet bekommen müssen und so weiter und dass eben auch Dritte dafür, also mit dieser ganzen Störerhaftungsgeschichte sozusagen dafür. So, und dann gab es in der Folge dann eben, das hagelte dann ja Abmahnungen irgendwie, wo eben Leute bezichtigt wurden, eben runtergeladen zu haben, wobei man da wirklich, also da gibt es verschiedene Punkte, die man so anzweifeln kann, was wir auch übrigens gerade mit zwei negativen Feststellungsklagen tun. Also ich muss dazu sagen, Freifunker wurden wohl abgemahnt, aber wenn wir nie gezahlt haben, was wir nie haben und auch nie eine Unterlassung, was damit auch einhergeht, unterschrieben haben, wurden wir nie verklagt. Kein einziger Freifunker wurde je verklagt.
Na, weil die halt kein Urteil haben wollen, ne?
Ja, wahrscheinlich. Und darum sind wir ja letztes Jahr den Weg, dann haben wir dieses Rechtsmittel der negativen Feststellungsklage genommen. Wir hätten auch zurückabmahnen können, aber dann spielt man ja genauso wie die, das ist ja doof irgendwie, will man nicht. Und dann sagt man halt, ich möchte jetzt bitte feststellen lassen, dass das, was du da mir vorwirfst, einfach so nicht stimmt und dass es auch nicht rechtens ist, dass du mich damit nervst.
Das heißt, eine negative Feststellungsklage macht man, wenn der andere nicht klagt und man sagt, ich will das jetzt aber vor Gericht bringen.
Ich möchte jetzt festgestellt haben, ein für alle Mal, dass das, was du da mit mir versuchst, sozusagen, nicht rechtens ist.
Ja. Und dann kann ich auch, wenn diese negative Feststellungsklage positiv beschieden wäre.
Jetzt muss man drüber nachdenken. Ja.
Dann könnte ich ja gewissermaßen auch denjenigen, vielleicht zum Beispiel auch den Anwalt, über den das läuft, zum Beispiel in einem standesrechtlichen Verfahren überantworten. Das ist ja, offensichtlich ist das ja komplett unbegründet. Und was du hier machst,
du kannst ihm dann eine Rechnung schreiben, dass er die Kosten verursacht hat, indem du dich damit auseinandersetzen musstest, zum Beispiel. Ja? Also sowas kannst du dann halt schon machen, quasi zurück ab. Also es ist jetzt, ne?
Ja.
So.
Klingt toll. Jetzt nochmal so aus meinem Verständnis. Ich habe das
wobei gehört es uns zu dabei diesen darum nicht geht im Vordergrund.
Ja, das gehört zu diesen vielen Debatten, die ich immer nur so mit einem Ohr und einem Auge verfolge über die Jahre, weil die sich irgendwie nie ändern. So Netzneutralität, Vorratsdatenspeicherung, Störerhaftung. Also ganz viele digitale Gesellschaftsabende werden da immer mit gefüllt. Und ich bin davon immer nur ich finde es toll, dass das ihr und viele andere sich darum so kümmern, dann muss ich mich nicht darum so kümmern. Aber es scheint jetzt so zwei Gegenrichtungen zu geben. Die eine ist, ISPs, also Internet Service Provider, haben ja genau das Problem nicht der Störerhaftung. Mhm. Das heißt, die haben irgend so eine Art Ausnahme, dass gesagt wird, von vornherein schon, ihr könnt durchleiten, was ihr wollt. Und jetzt geht man hin und sagt, warum haben die ein Privileg, den unsere Nutzer als Pico-ISPs, warum können die das nicht haben? Wo ist da das Gerechtigkeitsprinzip? Ich glaube, das ist ein Ansatzpunkt, dass man und das sieht dann wohl so aus, dass es quasi die Möglichkeit gibt, nicht gewerbliche so Pico-ISP-Leute im Sinne von Freifunkern, dass die freigestellt werden von dieser Verpflichtung im Vergleich zu dem Kaffeeanbieter, der wäre jetzt quasi wiederum gewerblicher Anbieter, weil der muss Sorge tragen, abgesehen davon gehört es zur Service, zur Qualität seines Kaffeebetriebs, er kriegt mehr Leute, die sich da hinsetzen, also sprich, das ist das Geschäftsmodell von dem Herrn Oberholz, ja, um mal hier so in Berlin. Vom
St. Oberholz.
Ne? Ja, vom St. Oberholz. Und das andere ist, glaube ich, dass jetzt ein paar Freifunker einfach gesagt haben, dann gründen wir Firmen und sind eben ISPs.
Firmen nicht, nee.
aber was ist denn die Voraussetzung, um als ISP gewissermaßen dieses Privileg der Nichtstörerbehaftung hineinzukommen?
Also vielleicht, um das nochmal ganz kurz sozusagen zu sortieren. Bitte, es gibt dieses sogenannte Provider-Privileg und das besagt, dass eben Telekommunikationsdienstbetreiber, ISPs, nicht von dieser Störerhaftung betroffen sind, wenn sie das gewerblich tun. Das steht da so drin im Gesetz. Das Telemediengesetz sagt es, also steht explizit gewerblich.
Ja.
So, und dann geht natürlich die Diskussion um zwei Begriffe los. Wann ist man TK-Netzbetreiber oder Dienstanbieter? Ist das hinreichend, ausreichend, was immer, um sozusagen so-called ISP zu sein, also unter das Provider-Privileg zu fallen? Was heißt hier überhaupt gewerblich?
Ja.
Und darum dreht sich dann auch teilweise auch diese Diskussion. Dazu hat Reto Manz ein komplettes Buch geschrieben mit noch einem Co-Autoren, WLAN und Recht. Da nimmt er das komplett von vorn bis hin auseinander. Das will ich jetzt nicht alles wiedergeben.
Nee, das werden wir auch verlinken in den Shownotes, das ist
genau.
Ja klar.
Aber im Wesentlichen sozusagen gibt es jetzt, sagen wir halt, jeder, der eben im Sinne des, also seinen Internetzugang anbietet, ist ja de facto, und da sozusagen auch Dienste und das Freifunknetz und so, ist ja de facto erstmal ein ISP. Also jede Privatperson, die das macht, und die ist natürlich nicht gewerblich, und das gewerblich definiert sich aber irgendwie nicht jetzt irgendwie, ob man dafür Geld nimmt oder nicht, sondern angeblich darüber, dass es kostendeckend sei. Das heißt, es hat offensichtlich auch ganz viel damit zu tun, ob es mein primäres Geschäftsmodell ist, sondern ob ich das da kostendeckend tue. Und da gibt es total viele Widersprüche, eine absolute Grauzone.
Ja.
Wir rätseln da selber rum und es gibt halt keine Klarheit an der Stelle. Auch die Bundesnetzagentur zieht sich da aus der Verantwortung und schreibt auch mittlerweile auf ihre Webseite, auch wenn ihr euch hier anmeldet, heißt das noch lange nicht, dass ihr aus der Störerhaftung raus seid übrigens. Obwohl es umgekehrt sozusagen heißt, TK-Dienstbetreiber und Netzbetreiber sollen sich hier melden, wo ich sage, jetzt, sorry, kriege ich irgendwie einen Knoten in den Kopf, bin ich es jetzt oder bin ich es nicht oder Und dann gibt es auch eine Empfehlung, die zum Beispiel sagt, Cafés und Hotels sollen sich nicht anmelden, ist nicht nötig, weil die bieten es ja kostenfrei an. Also es ist ein sehr komplizierter, um nicht zu sagen komplexer
ja.
Themenbereich, der sich ganz viel noch in dieser rechtlichen Grauzone bewegt und
also ist
in der Interpretation oder der Rechtsänderung bedarf oder der Gesetzesänderung, die auch gerade in der Diskussion ist. Ne?
Das heißt, es ist nicht so eine Art Wisch oder sei es nur formlos, dass man sich eben bei dem, beim, was war das, Bundesnetzagentur anmeldet und sagt, im Übrigen, ich bin jetzt Anbieter nach Telemediengesetz, Paragraph so und so viel. Wenn Sie da was dagegen haben, dann können Sie mir das ja verwehren, aber wenn ich habe das jetzt mit Einschreiben an Sie geschickt und wenn ich von Ihnen keine Reaktion bekomme, dann akzeptieren Sie das. Und mit der Kopie würde ich dann quasi jeden Störerhaftungsabmahnung dann entsprechend sagen, laut Nichtstellungnahme der Bundesnetzagentur bin ich qua meiner, meiner eigenen Einschätzung heraus unter dem Provider-Privileg.
Wir dachten mal kurz, das würde helfen, wenn sich die, und das sind keine Firmen, es sind Vereine, die sich gegründet haben, dass sich die Vereine dort melden. Wobei auch natürlich nur die Teile des Netzes, die ihnen gehören, denn die Knoten letztlich gehören nicht den Vereinen, die gehören immer den Privatpersonen. Mhm. Die Vereine betreiben maximal, wenn und auch das kann sehr unterschiedlich je nach Verein, also wir haben ja diese lokalen Gruppen, die haben auch nicht alle Vereine und die Vereine sind auch nochmal unterschiedlich strukturiert, gehört ihnen aber maximal vielleicht der Gateway-Server zum Internet und warum, das haben wir jetzt vorher nicht erklärt, wir haben ja einen Fix für die Störerhaftung sozusagen für unsere Knotenbetreiber. Wir haben
Nummer, was habt ihr?
Ein Fix, also damit man keine Angst haben muss, einen Freifunkknoten aufzustellen.
Okay, den wirst du auch noch mal erklären gleich.
Soll ich den erst erklären? Also der Fix ist...
Nee, erstmal war es quasi, was jetzt die
Anmeldung da, genau, hier. Also sozusagen, genau, diese, ja, und diese Vereine sozusagen würden dann nur die Teile des Netzes, die ihnen auch gehören, maximal zum Zugangsserver, zum Internet, sogenannter Gateway-Server und VPN-Leitungen sozusagen dann eigentlich anmelden müssen. Mhm. Oder falls es in ihrem Besitz, dann geht es wieder um solche Themen wie was tatsächlich im Besitz des Vereins, zum Beispiel im Besitz des Berliner oder des Fördervereins Freie Netzwerke, nicht des, der ist in Berlin, aber agiert deutschlandweit, sind durchaus diese Dachinstallationen vom Verein gekauft und insofern im Besitz des Vereins. Und wenn die da rumfunken, insofern auch anzumelden, weil die fallen unter, es gibt auch noch eine Meldepflicht, also es geht auch hier wirklich darum, wann muss ich eigentlich was melden, mit welcher Konsequenz, wobei, wenn ich etwas nicht melden muss, dann muss ich mir ja die Bürokratie halt auch einfach nicht geben. Hm. Und da sind wir gerade so ein bisschen auch dran, das sozusagen klar zu kriegen, was müssen wir eigentlich wann wie überhaupt anmelden. Hm. Und es hängt ganz viel an diesen Begriffen, an dieser, wie gesagt, Gewerblichkeit, was nicht bis zu Ende geklärt ist.
Jetzt sag nochmal den Fix, weil dann möchte ich nochmal was Grundsätzliches sagen.
Das klingt wie eine Drohung.
Aber nicht für euch.
Der Fix, den wir damals entwickelt haben, ist einfach, also der ist ziemlich easy. Und zwar haben wir die sogenannten, mit den Freedom Fighter Boxes, uns wurden damals Router gespendet, ein ganzer Container voller Router und uns wurden von iPredator 100 VPN-Zugänge nach Schweden gespendet oder zur Verfügung gestellt und dann hat Mirko hat dann eine Firmware geschrieben, wo sozusagen so ein VPN vorkonfiguriert war nach Schweden, was also heißt, dass der Internet-Traffic fällt nicht hier in Deutschland raus, sondern wird via VPN nach Schweden getunnelt und es ist dann, als ob man in Schweden surft und er fällt dort auch raus und in Schweden gibt es keine Störerhaftung.
Freifunk ist nicht Schlandnet.
Ja. Ja, wir haben das schon längst gebaut. Ja, also auf jeden Fall, ja, und das war sozusagen durch diese Tunnel ist man dann in der rechtssicheren Situation hier in Deutschland. Und dann gab es halt, haben das halt alle Communities dann auch in ihre Firmware nach und nach implementiert. Und insofern kann heute jeder, der auch sich damit überhaupt nicht groß auseinandersetzen muss, kann sich wirklich ohne Bedenken irgendwie so einen Freifunkknoten holen, entweder selber flashen oder es gibt auch viele Communities, die dann vorgeflashte Router schon rausgeben. Ja. Sich den einfach hinstellen, muss ich keine Sorgen machen, weil es entweder Tunnel ins Ausland gibt, in verschiedene, also zu verschiedenen VPN-Endpunkten, oder auch in Deutschland, und das ist jetzt diese Geschichte, aber da sind wir eben noch rechtsunsicher, dass es diese Idee gab, eben selber ISP zu sein, als Fix für diese Störerhaftung, um es auch in Deutschland rausfallen zu lassen. Aber ab wann das sozusagen ist und ob das der beste Weg ist, bin ich mir heute nicht klar, weil auf der anderen Seite bringen natürlich ISP sein auch die Gefahr der Regulierung mit sich. In dem Moment, wo ich das alles sozusagen so institutionalisiere, kann es auch sein, dass es sozusagen für uns negativ reguliert wird. Und das dreht sich aber, all was ich erzählt habe, hat alles nur mit diesem Internetzugang zu tun, der über dieses lokale Netz sozusagen geteilt und ne, also für mich steht immer noch schon auch im Vordergrund diese lokale Vernetzung und diese lokale unabhängige Infrastruktur. Und das gehört bei uns so zusammen mit diesem Anspruch, trotzdem Public Free Wi-Fi zu machen. Es gibt nämlich auch andere Initiativen, zum Beispiel Open Wireless, die machen nur das. Mhm. Die machen nur sozusagen VPNs, also Router mit VPNs ins Ausland, ohne dass die untereinander meshen oder ohne dass sie untereinander ein eigenes Netzwerk sozusagen bilden. Ja.
Dieses mit den lokalen Netzen und dem verteilten lokalen Netzen, das erinnert mich so ein bisschen an, als seid ihr einfach die Amateurfunker der Netztechnologie. So, weil die Amateurfunker ja auch sehr professionell, ich finde immer Amateur klingt immer so abwertend, aber die sind ja hochtechnisch und sind ja auch ein bisschen mit eingeplant, im Fall von Katastrophen helfen zu können. Und das, was du sagst, das klingt ja auch so ein bisschen, hast ja selber gesagt, so vielleicht ist das in der Katastrophe dann
hilfreich. Haben die Leipziger getwittert, in Konnewitz, Leipzig, fiel das Primacom Internetausfall, aber Freifunkleitung, über Freifunk konnte man noch, wenn zwar auch langsam, aber ja, konnte aber man noch ins Internet.
Ja. Ja. Ja, jetzt, oh, jetzt da passt
jetzt
mein...
Jetzt geht's los. Wir hören zu.
Ich verstehe nicht, dass quasi schon etablierte Strukturen, wie dass die Amateurfunker quasi in das zivilgesellschaftliche Helfernetz, wie die Freiwillige Feuerwehr, wie es technische Hilfsdienste sind, dass das nicht geklappt hat, weil das Internet ist jetzt irgendwie auch schon 20 Jahre so in breiteren Bevölkerungskreisen präsent, dass es nicht geklappt hat, quasi diese zivilgesellschaftliche Initiative, die ihr auch seid, einfach mal so ganz klar zu machen, dass wer sich in diesem Bereich engagiert, eben rechtlich keinerlei Nachteile hat. Warum einfach nicht sagen, jeder, der seinen Internetrouter freischaltet, kriegt dafür einen Steuervorteil? Ja?
Das ist alles Neuland.
Nee, und da mache ich aber auch ein bisschen einen Vorwurf, und zwar an alle Aktivistengruppen, dass die alle immer im Klein-Klein herumdoktoren, sich extrem freuen, wenn irgendein im Landesnetzinnenminister oder wer auch immer, die Polizeibehörde in Oberfranken, irgendeinem Aktivisten, was weiß ich, den Router wegnimmt, im Sinne von, das ist aber, sie gefährden gerade den Staat, weil
das ist noch nie passiert.
Weil irgendwie über ihren Router hat jemand eine niederländische Terrorseite aufgerufen. Weißt du, irgendwie so ein Quatsch. Darüber gibt es dann ganz, ganz viel Streit, anstelle dass sich eine Initiative wie ihr seid einfach mal in irgendeiner Form bei einem dieser drei sich für die digitale Agenda zuständigen Ministern einfach mal meldet. Ja, dass er einfach sagt, passt mal auf, ja, es gibt 7000 freie...
Du glaubst es nicht, wir tun das, bevor du dich jetzt tatsächlich um Kopf und Kragen redest.
Ja. Ich sag ja, ich habe vor der Aufzeichnung habe ich gesagt, Gregor redet sich immer um Kopf und Kragen namens.
Nein, ich versuche ja quasi.
Lass ihn ins offene Messer laufen.
Ja, nee, sehr gut. Das war jetzt ja auch gerade, Ihr Freifunker sagt ja auch jetzt nur das Beispiel, ja. Ich sehe das überall mit groß. Das
große, ja, aber du machst einen Vorwurf, der nicht stimmt. Also, okay. Weil es tatsächlich sowohl von uns als auch von der DigiGas, sozusagen die DigiGas hat ja diesen Gesetzesentwurf eingereicht zur Änderung oder zum Fix dieser gesetzlichen Fixes sozusagen dieser Störerhaftung. Wir campaignen die ganze Zeit, die Freifunker reden mit ihren Abgeordneten, sie treffen die, sie treffen sich auch mit Lobbyisten zurzeit, um sozusagen dort Dinge zu beeinflussen. Es gibt, Thüringen hat den ersten Koalitionsvertrag abgeschlossen, in dem explizit Freifunk erwähnt wird, mhm. dass die Freifunker zu fördern und zu beraten sind, wobei ich finde es nochmal spannend, wer dann wen berät, aber okay. So klingt da erstmal schon mal ganz gut. Ja. Es gibt auch die ganze, ich sag mal, von den Piraten über die Linken, die Grünen, große Teile der SPD sind mit uns. Es gab die Bundestagsdebatten, wer jetzt, an wem jetzt, selbst die Junge Union hat schon entsprechende Anträge eingebracht, an wem es jetzt so ein bisschen hängt gerade, dass diese Störerhaftung nun dann vollständig mal abgeschafft wird und zwar ohne Einschränkung, also nicht wieder nur für gewerblich und womöglich noch mit irgendwelchen Registrierungs- und Aufzeichnungspflichten verbunden. Das wäre natürlich der Super-GAU, alle wieder unter einen Generalverdacht zu stellen, ja. Also an wem es aber jetzt so ein bisschen hängt, ist eigentlich so ein bisschen die CDU und da am schlimmsten an der CSU, dass sie aus irgendwie Angstszenarien heraus, und man kann es ja gar nicht so genau sagen, weil ja, es ist ja so eben. Internet macht ja Angst und ist ja eine Gefahrenzone und keine Ahnung, und außerdem muss ja auch die Content-Industrie irgendwie die Möglichkeit haben, ihre teuer produzierten sozusagen Inhalte dann doch bitte doch irgendwie zu refinanzieren. Mhm. Wobei ich das irgendwie ein bisschen verkehrt finde, deswegen eben alle und dann nicht nur ein bisschen, sondern sehr verkehrt alle und dann Generalverdacht zu stellen, dass jeder File-Sharing macht. Das eine hat für mich mit dem Gewähren des offenen Internetzugangs hat das eine mit dem anderen erstmal gar nichts zu tun. Mhm. Und dass es kriminelle Handlungen gibt, das ist so, aber dem muss man halt anders beikommen.
Ja, auf jeden Fall. File-Sharing ist per se ja keine kriminelle Handlung.
Und das auch schon mal per se nicht, aber auch wenn es jetzt tatsächlich um sozusagen, klar, es gibt auch gute Torrents und ganz offene Torrents.
Nee, aber ist meine, auch ein Torrent ist erstmal nur eine Urheberrechtsverletzung, das ist keine kriminelle, sondern das ist ein zivilrechtliche.
Aber auch nicht jeder Torrent hat das Problem, dass er ein Urheberrecht verletzt, also sowieso, auch das ja, nicht. Also ja. Aber abgesehen davon kann das sozusagen da nicht die Lösung sein, sondern da muss man eben wie sonst in sonstigen anderen, strafrechtlich oder zivilrechtlich relevanten Dingen anders vorgehen. Ja. Und das kann nicht über diese Störerhaftung. Ja. Die hat auch einfach nichts zu suchen, weil das Internet ist keine Gefahrenzone, das Internet ist ein Kommunikationsmedium. Das ist so, als ob du den, der die Straßen baut, dafür verantwortlich machst, dass dort Unfälle passieren. Ja, also
Das passiert aber übrigens. Deswegen gibt es zum Beispiel Autobahnstrecken, wo du nur 80 fahren darfst, die werden nie kontrolliert. Hier, wenn du rausfährst Richtung Prenzlau, aus dem Prenzlauer Berg heraus, da gibt es noch so eine recht geflickte Strecke, da haben die einfach aus Haftungsgründen 80 hingestellt, weil sie einfach das Ding nicht reparieren wollen und können. So, und wer schneller fährt und sich da irgendwie...
Wenn es aber kaputt ist, das ist ja was anderes. Also eine kaputte Straße ist ja dann tatsächlich ist ja was anderes als eine funktionierende Straße, auf der ja nicht, wenn du einen Unfall baust und schuld bist, dann wird ja auch an dich gegangen und nicht an den, der die Straße dorthin gebaut hat.
Ja gut, aber dadurch sagt man halt, wenn was passiert, dann guckt man erstmal, wie schnell war der. Und dann war der irgendwie 100 und dann sagt man, siehst du, wärst du mal 80 gefahren, wäre der Reifen nicht geplatzt. Mhm. Ne? Das ist dann quasi so eine. Das heißt, das meine ich ja, in der analogen Welt gibt es so viele Dinge, wo sich eigentlich ein gutes Verständnis für die jeweiligen Gefährdungen und Gegenmaßnahmen und was kann der Einzelne und was soll der Staat und die Gemeinschaft tun, sich eingependelt hat. Und diese Schneckenhäusigkeit, mit der das ganze politische System das bisher behandelt hat, liegt ja daran, dass umgekehrt die Internetgemeinde auch immer einen utopistischen, also Utopie im Sinne von keine örtliche Begrenzung. Also das heißt, das Internet ist ein weltweiter, globaler, neuer Raum. Wir sind über den Nationen, wir stehen über den Staaten, über den Kreisen und machen unser eigenes Ding. Ich glaube, dass das immer noch ein großes, attraktives Element der Internet-Community bis heute ist, dass das Gefühl da ist, etwas zu machen, was über und oder zumindest neben der nationalstaatlichen Autorität steht. Und wo du gerade das auch gesagt hast, mit dieses utopische Element dieses Mesh-Netzwerks, ja, jeder mit jedem Dezentralisierung, das gehört mit zu diesen utopischen Elementen, die immer wieder im Internet auftauchen. In dem Moment, wo quasi überall schon Internetseiten waren, kamen dann auf einmal die Wikis auf. Und ich weiß noch, die Wikis wurden verkauft im Sinne von, du musst kein HTML mehr können. Jeder kann jetzt einzelne Seitenhierarchiestrukturen aufbauen, allein indem er Camel Words bastelt. Dass die dann hinterher total scheiße aussahen und dann quasi komplett verschwunden sind. Heute weiß niemand mehr, was ein Camel Word ist. Und ich erkläre es jetzt auch gar nicht.
Und, du wirst es wieder akribisch verlinken, wie
ich dich kenne. Genau. Und ich merke seit 20 Jahren, also 1904 und ja doch seit Ende 1994 bin ich das erste Mal mit so einem Aufforderung zur massenhaften Einwanderung ins Internet so konfrontiert worden, gibt es immer wieder neue Schübe, die dieses utopische Moment des sich von dieser bisherigen Welt lossagen zu können und in eine komplett neue, in diesen Cyberspace, in diese digitale Welt einzutauchen. Und da liegt dann quasi so ein beiderseitiges Rücken an Rücken stehen. Das heißt, die alten Strukturen finden das unheimlich, was mit diesem Internet passiert, weil ja schon klar ist, dass das Wesentliche Privilegien und Strukturen ersetzt werden können und auch werden, und gleichzeitig wiederum eine Ignoranz der Aktiven gegenüber diesen alten, aber etablierten Strukturen herrscht, die immer wieder so aussieht, naja, Staaten sind ja von gestern, das ist übrigens das, was ich quasi auch an dem Buch von MS Pro so ein bisschen aussetzen würde, weil du ja mal gesagt hast, wir müssten mal in die zweite Runde gehen. Da kommt dieses utopische, ach Staaten, das ist ja dieses Ding aus dem 19. Jahrhundert, das sich nicht dauerhaft durchsetzen wird, oder weil ja jetzt dieses Internet und die Weltgesellschaft kommt. Und das halte ich eben von beiden Seiten für falsch, und es wird jetzt langsam, finde ich, überfällig, und ich glaube, die fortschrittlichen Nationen im Internet, also Korea und gerade vielleicht auch in überhaupt.
Meinst du Südkorea?
Ja.
Nur um das ganz kurz klarzustellen.
Wobei ich glaube, dass auch Nordkorea sehr viel im Internet tut. Also wenn überhaupt im Internet in Nordkorea was passiert, ist es ein staatliches Internet.
Ja, aber stellst du dir gerade raus, die haben nur 1024 IP-Adressen oder irgendwas. Ja,
genau. Oh Gott. Aber da ist dann auch, kann man auch kaum von massenhafter Internetkontrolle sprechen. Genau, ich meinte Südkorea.
Ja, die routen das in lokale Netzwerke. Genau. Sag's euch.
Ja, dass dort wirklich aktiv von beiden Seiten aus das als Infrastruktur verstanden wird. Und da in diesem Mindset hängt eigentlich Deutschland extrem weit zurück, und ich finde das sehr bedauerlich. Und ich sehe auch nach wie vor noch nicht, dass die Aktiven aus beiden Lagern, ja, ich sag mal, das Klassische und das klassische Internetlager, die leben immer noch so ihren eigenen Traum. Die anderen sagen, ach, das mit dem Internet, das wird schon vorübergehen. Und die anderen sagen, ach, das mit dem Staat, das wird schon irgendwann vorübergehen. Und, das
ist überhaupt nicht mein Gefühl, komischerweise. Ich habe da eine ganz andere Wahrnehmung.
Ja, dann.
Aber ich lebe offensichtlich dann in einer anderen Bubble.
Ja, also, das ist ja auch vielleicht nur meine Meinung.
Du lebst komplett, ja auch nur unter dem Dach, ja.
Nein, das ist ja auch vor allen Dingen erstmal vielleicht
quasi
nur mein.
Du warst in den Wolken.
Das ist ja vielleicht auch nur meine eigene Wahrnehmungsbubble, die ich ja jetzt erstmal mit euch teile. Wenn ihr sagt, oder wenn du sagst, Monique, dass du das anders erlebst, dann hoffe ich ja, dass das auch richtig ist, und vielleicht gibt es ja auch Hoffnung. Erzähl mal.
Also ja, also du sagst, also ich sehe da halt viele, wie gesagt, Leute, die sich da lobbyistisch betätigen, die den Brückenschlag probieren, sozusagen, die auch die klassischen Wege gehen, also die auch eben nach Brüssel gehen, die auch sich in, auch ob jetzt in, jetzt bitte nicht die Piratendiskussion, aber da, das war ja auch irgendwie der Versuch, letztendlich trotzdem sich irgendwie in diesen Strukturen zurechtzufinden, auch wenn man versucht hat, sie quer zu hacken, was jetzt bedingt, und genau, ich will da gar nicht einsteigen, aber wie auch immer, es war auch ein Versuch in die Richtung. Aber auch Leute, die sich in klassischen Parteien irgendwie, es ist herausfordernd.
Du sitzt ja hier vor dem Zerstörer der Piratenpartei.
Aber trotzdem gibt es diese, ne, oder auch Leute, die in den klassischen Parteien irgendwie engagiert sind, dort irgendwie Netzpolitik auch machen und so weiter. Also ich kann dem da irgendwie nicht so ganz beipflichten. Und auch, dass wir zum Beispiel eben auch zum Beispiel bestimmte Rechtsmittel einlegen oder versuchen einzulegen auf unterschiedlichsten Ebenen.
Also, ja, aber du sagst, es gibt keine konsistente Internetstrategie in Deutschland.
Weil es auch keine konsistente Haltung gibt.
Also, ja, aber das nehme ich halt einfach als Problem wahr, weil diese Umwälzung ist so fundamental und es gibt nichts.
Aber es gibt auch nicht die Wahrheit oder das Richtige. Aber
es gibt auch nicht die Netzpolitik mehr. Das war vielleicht vor 15 Jahren, vielleicht noch oder vor 10 Jahren, als Gregor Markus.
Gregor ist Katholik, muss man glaube ich dazu sagen.
Es gibt nicht diese, ich glaube, es gibt nicht diese,
ich glaube,
es gibt nicht
universelle, eingeteilte.
Diese 10 Gebote, ja. Und nach denen gehen wir dann alle los.
Oder? Aber, ja.
Ja, ich meine, entschuldige mal.
Das hat ihn jetzt schön aus dem Konzept gebracht.
Gregor sprachlos kurz.
Ja, weil ich gerade überlege, ist das nun ein Vorwurf oder ist das ein Kompliment?
Nee, das ist eine Feststellung. Ja. Also, dass du, weil Monique sagt ja,
passiert so viel an unterschiedlichen Stellen.
Und es gibt nicht die Wahrheit. Ja. Und du sagst, ich möchte aber die eine wahre Lehre.
Nein, ich will ja keine Lehre. Ich will nur einfach, dass
wir schießen gerade wilde Sachen durch den Kopf.
Nein, es gibt ja so etwas wie, es gibt so etwas wie eine Wirtschaftspolitik.
So etwas gibt es ja.
Ja. Und Wirtschaftspolitik greift doch an praktisch allen Bereichen der Gesellschaft an. Ja. Und Netzpolitik tut das inzwischen auch. Das ist jetzt nicht mehr, du kannst nicht mehr Netzpolitik im Sinne von Medienpolitik als so eine Frage, wie viele Zeitungen sterben noch, wie viele Radiofrequenzen werden es geben und dürfen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten irgendwie ihre Mediatheken 3 Tage länger betreiben? Das wäre Medienpolitik. Ja? Aber das ist, ob die das nun 3 Tage länger oder weniger betreiben, das ändert für die Gesamtgesellschaft nicht so viel. Aber diese nicht adäquate Behandlung der digitalen Sphäre, so nenne ich es mal, weil da ist das Netz mit ein Teil, ist so fundamental und braucht aus meiner Sicht so etwas wie ein klassisches Ministerium, das auch ein Vetorecht hat gegenüber allen anderen Ressorts in der Bundesregierung, das sagen könnte, alles, ob es das Verteidigungsministerium ist oder ob es das Verbraucherschutzministerium ist, wenn die eine Gesetzesvorlage machen, müssen die es erst unter anderem mit dem Justizministerium, mit dem Finanzministerium und mit dem Ministerium für digitale Angelegenheiten besprechen, ob das nicht gewissermaßen gegen die digitale Agenda der Bundesrepublik entgegenstößt. Ja? Und das wäre meine Forderung, dass es quasi ein Querschnittressort ist, das im Prinzip das BSI macht das so auf einer exekutiven Ebene so ein bisschen, aber du brauchst eigentlich in der Regierung plus einen ganzen Apparat, an dem niemand vorbeikommt und der einfach sagt, netzneutral? Ja? Nein? Und wenn der sagt, nee, ist doch nicht so neutral, dann nochmal wieder Vorlage, bis das netzneutral ist. So müsste quasi etwas aussehen. So wie Schuldenbremse im Haushalt dafür steht.
Nur ist Demokratie ja Interessensausgleich und es hat schon mal gar nicht jeder ein Interesse an Netzneutralität. Nicht, dass ich das jetzt gut finden würde, also dass das nicht so ist. Meine Haltung ist da, glaube ich, ziemlich klar, wo ich stehe. Aber da kommen dann andere an und sagen dann zum Beispiel, ja, das geht doch schon mal gar nicht mit Quality of Service. Ihr wollt doch in einer guten Qualität digital fernsehen und ihr wollt doch auch irgendwie gut über VoIP telefonieren können, oder? Und dann fängt das schon mal an mit der Diskriminierung oder beziehungsweise Priorisierung und so weiter.
Du lockst mich jetzt wieder auf das Bereich von so Einzelproblemen, während ich gerade versuche, Ganze.
Ich will damit nur illustrieren, das ist halt schwierig mit dieser Wahrheit und allein schon, weil du das Beispiel genannt hast mit der Netzneutralität, wird das halt schwer von oben da so durchzuregieren, denke ich, und zu sagen so, weil du schaffst, wie gesagt, Demokratie heißt schon. Das klingt für mich nach, das ist Diktatur, beschreibst.
Nein. Aber was jetzt das Problem ist, dass komische Landgerichte, die ausgewählt werden, weil fliegender Gerichtsstand von sehr klugen, schlauen Anwälten, die einfach gucken, wo sitzt welcher Richter, der unter Umständen, keine Ahnung, wie der und warum der das macht, dass die quasi Spruch für Spruch jetzt eine quasi so eine Common Law-artige Rechtsprechung entwickeln, ohne dass der Gesetzgeber überhaupt mal die Chance hat, da einzureden. Das ist eben auch nicht, Richter sind nicht dazu gemacht, Gesetze, wir haben einen Gesetzgeber, den können wir wählen und der muss quasi jetzt auch mal darauf getrimmt werden, in diesem wichtigen Bereich einfach etwas zu sagen. Wir haben es in der Wirtschaftspolitik eben auch, da kann man ja auch für oder gegen bestimmte Dinge genau. sein. Und das ist ja auch ein Feld von größter und intensiver Debatte. Und ich will ja auch überhaupt nicht, weil du sagst eine Wahrheit, ich will ja gar nicht, dass man jetzt mir wäre ja schon recht, wenn es wenigstens ein Ministerium geben würde, das sagt, Netzneutralität könnt ihr euch knicken, dafür geben wir euch Quality of Service. Das wäre ja wenigstens mal eine Ansage, aber nicht mal so eine Grundsatzentscheidung. Da hätte man ja wenigstens ein Feld, ein Schlachtfeld, auf dem man kämpfen könnte, weil dann würde ja so ein Prinzip quasi auf allen Ebenen ja auch letztlich durchdekliniert werden. So wie wir es ja eben auch in der Wirtschaftspolitik zum Beispiel mit der oder in der Finanzpolitik vor allen Dingen mit dieser Austeritätspolitik in Deutschland zu tun haben, die quasi auf allen, die sehr stark anerkannt ist, ob nun links oder rechts und anderen Ländern fällt das schwer, das zu akzeptieren, aber in Deutschland ist das relativ akzeptiert. Hm. Und das ist natürlich auch ein langwieriger Prozess gewesen, aber ich möchte einfach, dass dieser Prozess in Gang kommt. Es gibt ja auch mit so etwas wie der digitalen Agenda so erste Lippenbekenntnisse. Beim Kongress hat der Maha, wie heißt denn?
Martin Hase.
Martin Hase, das ja quasi mal da so ein paar Sprachhülsen zum Engagement so ein bisschen entkleidet und eigentlich gesagt, dass es nur heiße Luft ist. So habe ich habe diesen Vortrag bisher noch nicht gesehen. Und also scheint es noch nicht mit dem Ernst vertreten zu sein. Und dass sich jetzt quasi drei Ministerien jetzt quasi darum streiten, wer von ihnen digitale Agenda macht. Nämlich, wenn ich das richtig sehe, der Wirtschaftsminister, das Verbraucherministerium, glaube ich, und der Verkehrsminister.
Und das Thema Störerhaftung ist ziemlich klar ins Wirtschaftsressort gegangen. Was jetzt nicht unbedingt gut ist.
Ich mache mich jetzt mal kurz unbeliebt. Das ist ja auch immer meine Aufgabe, wenn ich irgendwie auf politische Diskussionen eingeladen werde. Ich bin der Meinung, dass die netzpolitische Szene sich viel zu wichtig nimmt, weil sie, und zwar das, was du eben beschreibst, der Meinung ist, dass sie einen enorm wichtigen Anspruch hat, einen ganz wichtigen gesellschaftlichen Zugang vor Regulierung zu schützen oder positiv zu regulieren. Und das ist was ganz Neuartiges und schafft das aber nicht seit 20 Jahren das Ganze durchzusetzen. Und man kann dann auch die Frage aufwerfen, warum eigentlich nicht? Ich hatte ja letztens war ich ja mit meinem anderen Podcast bei Theresa Brücker, die ja aus dieser netzpolitischen Szene kommt und wir haben so ein bisschen kritisch so drüber geredet.
Die war ja in der SPD-Fraktion dafür irgendwie so zuständig.
Ich weiß nicht mehr genau, aber sie hat da so zugearbeitet auf jeden Fall. Genau. Also die ist da sozusagen, kommt wirklich aus dieser Szene. Und worüber wir gesprochen haben, ist diese völlige Loslösung dieser netzpolitischen Themen von gesellschaftlichen Befindlichkeiten, weil du kannst oder wir können jetzt hier über Störerhaftung und Netzneutralität reden. Das geht aber so dermaßen empfindungsbewussten Menschen vorbei, dass dieses Thema so halt nicht vermittelbar ist, und zwar die letzten 20 Jahre nicht. Und das finde ich auch nicht schlimm, dass es das nicht ist, weil wenn Dinge Menschen nicht bewegen, dann kann man das nicht den Menschen vorwerfen. Ja, so. Und ich glaube auch, dass sich in den letzten Jahren auch was verändert, dass viele Leute entpolitisiert werden, was das Internet angeht, weil ganz pragmatisch sie jetzt Netflix und Spotify haben und sich nicht mehr damit auseinandersetzen, ob sie sich einen Torrent runterladen oder nicht. Mhm. Und man auch einfach mal ganz ehrlich eingesteht muss, dass viel netzpolitisches Engagement auch aus einer Denkweise herauskommt. Und ich war auch mal jung und habe das auch bis zum Erbrechen gemacht, dass man sagt, ich kann jetzt hier alles runterladen und was morgen ist mir egal. Und daraufhin hat sich natürlich, so wie du das sagst, eine wirtschaftliche Reaktion eingestellt, die völlig unverständlich ist, was da passiert ist.
Aber wenn die netzpolitischen Themen an drei Ministerien verhandelt werden, ist es doch erstmal gar nicht so schlecht, oder? Ich meine, hey, drei Ministerien beschäftigen sich damit.
Ja, aber die sich aber auch quasi gegenseitig dann ausnocken.
Aber ist das denn, also das, was du jetzt forderst, das gab es doch so auch nicht. Es gibt ja auch kein Ministerium für, es gab kein Ministerium für Print, dem alle Gesetze vorgelegt werden mussten.
Nee,
und es gab kein Ministerium für Telekommunikation, dem alle...
Doch, es gab das immerhin das Bundespostministerium.
Okay.
Bis dann die in die Privatisierung entlassen worden ist. Ja. Es gab immerhin einen Bundesverkehrsminister.
Ja.
So, ich finde, das ist noch so ein bisschen in der Analogie noch am ehesten vergleichbar, wenn man quasi die Massenmotorisierung seit den 30er oder seit den 50er Jahren anschaut, ist das eine ähnliche Umwälzung, weil sehr viel Infrastruktur auf der grünen Wiese ist nur dadurch möglich, dass die Leute mit dem Automobil hin und her fahren. Also das hatte schon ähnlich große Auswirkungen auf wie unsere Städte, ja, wie die Zersiedelung von Wohn- und Produktionsbereichen ausgesehen hat. Das hat sehr stark mit diesem Individualverkehr seit den 50er Jahren, ja, zu tun. Und so etwas wurde die gesamte Zeit über letztlich in allen Ländern, also in allen Bundesländern, aber eben auch dann an der Kopfstelle in der Bundesregierung über diesen Bundesautobahnplan und so weiter, Bundesfernstraßen, mhm, Atlas und so weiter geregelt. Und eigentlich wäre jetzt aus dieser Analogie heraus so ein Ministerium für digitale Infrastruktur entsprechend auch sinnvoll. Und man sieht ja, dass auch
darf
nach wie vor...
Darf ich da mal was nachfragen? Ja. Also ich meine, das war doch aber in staatlicher Hand. Doch auch zu der Zeit, oder nicht?
Ja, das stimmt.
Und ich meine, wir haben jetzt hier einfach das Problem, dass wir hier es privatisiert mit Privaten, also sprich mit Markt zu tun haben. Mhm. Das ist eine ganz andere Geschichte, ob ich das als Staat sozusagen ausbaue, nämlich, und ich habe dazu auch eine Meinung, wo Infrastruktur, wem die gehören sollte, mhm, ja. Was ist nun mal hier in dem Fall irgendwie eben privatisiert? Weil man sich dafür entschieden hat und man hat es sogar versucht zu deregulieren und so weiter, um für möglichst ideale Marktbedingungen zu sorgen. Nur wir wissen, wohin das bei Infrastruktur am Ende immer führt. So, ja.
Das ja, ist aber jetzt, halt.
Und dann habe ich Probleme sozusagen. Und ich verstehe es auch übrigens nicht. Ich habe ja auch man hat ja auch die Kompetenz sozusagen outgesourced an die Privatwirtschaft zu dem Thema. Das merkt man ja heute auch. Es gibt ja keine wirklich kompetenten oder wenig wirklich kompetente Politiker in dem Feld und es gibt auch wenig und apropos nochmal kurz zurück, ja, zu den Richtern. Ich wäre für Schulungen für die Richter, damit die Richter das mal verstehen können, weil da ist doch einfach das Problem, dass sie über Dinge entscheiden, die sie überhaupt gar nicht verstehen, wo sie also die Zusammenhänge nicht verstehen und im Zweifel darauf angewiesen sind, was ihnen irgendwelche Abmahnanwälte dann da so irgendwie vorlegen und erzählen und ihnen unterjubeln, wie wir haben hier total eindeutig die IP-Adresse ermittelt, wo wir ja sagen, ja, das ist aber vielleicht gar nicht so eindeutig oder das ist nicht eindeutig. Was soll denn der Richter da jetzt zu sagen, der so technisch keine Ahnung hat und die technische Argumentation der Sachverständigen auch kaum nachvollziehen kann?
Ja, umso schlimmer. Ich meine, unser Gemeinwesen hat sich quasi übereingekommen, für den Straßenverkehr extrem viel Geld in die Hand zu nehmen, um eine Infrastruktur aufzusetzen und möglichst instand zu halten. Allerdings ist natürlich der Verkehr da drauf, ist ja privat, auch sowohl im Güter- als auch im Individualverkehr. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, dass nur Straßen alleine sind relativ sinnlos. Ja? Sondern dass die Infrastruktur der Straßen ist mit dem Bestand an an Verkehrsträgern gewachsen. Ja. So. Also deswegen kann man jetzt ja nicht sagen, dass im Internet ist es jetzt so, dass sicherlich einer der wichtigsten Anbieter ein zum großen Teil im staatlichen Besitz befindliches Unternehmen ist, das ja nur formal in seinen binnenorganisatorischen Formen als privatwirtschaftliches Unternehmen geführt wird. Aber die Besitzverhältnisse sind ja die, wenn ich das recht informiert bin, dass nach wie vor die Telekom beherrschend von der Bundesregierung.
Das weiß ich nicht.
Auf jeden Fall ist es, wenn, dann doch zumindest der größte Anteilseigner. Und damit hat es quasi einen sehr hohen, ähnlich wie bei der Bahn, das ist ein quasi, glaube ich, heute noch ein 100%ig im Bundesbesitz befindliches Unternehmen, das aber als in seiner Binnenstruktur eben als Unternehmen geführt wird, als privatwirtschaftliches Unternehmen, damit eben diese ganzen Behördenabläufe nicht die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens beeinflusst. Ja, also das ist ja das große Ding, die Privatisierung der letzten 20 bis 30 Jahre versuchte gewissermaßen behördliche Strukturen nur noch in bestimmten hoheitlichen Situationen und Institutionen zu belassen und möglichst viele Bereiche, die sich unternehmerisch betätigen, quasi in dieselbe Organisationsstruktur wie die Privatwirtschaft zu überführen. Aber an den Anteilsverhältnissen hat sich gar nicht so viel verändert.
Aus meiner Sicht, wohin führt denn diese Twitter-Situation, dass ich nämlich immer, wenn es dauert, dass ich dann immer sozusagen die Rosinen rausgepickt werden in der Argumentation. Auf der einen Seite heißt es, die Telekom kriegt hier dicke Förderung, weil sie hat ja den Auftrag und lalala hier, dem sie ja trotzdem nicht nachkommt und egal wie viel Geld da immer wieder nachgeschoben wird, eben die Bevölkerung eben anzubinden, zu vernetzen. Das ist hier quasi, ich sag mal in Anführungszeichen, Staatsauftrag hier. Daran müsst ihr euch halten, das ist eure Auflage. So, ja. Trotzdem passiert es nicht oder nur sehr schleppend.
Genau.
Und auf der anderen Seite stellen sie dann umgedreht auch Forderungen an die Politik. Das können wir ja nur wenn dann. Und trotzdem kann sich dieses Unternehmen aber nach wie vor auch rausnehmen zu sagen, eben Area of Market Failure lohnt sich nicht. Da darf es dann wieder marktwirtschaftlich sozusagen argumentieren. Das ist doch total Banane. Also das ist doch das Problem.
Was wünschst du dir denn? Sagst du mal konkret.
Also was wünsche ich mir? Du meinst jetzt für die Telekom, nee, oder?
Wir reden ja gerade anhand der Telekom darüber, was soll in staatlicher Hand sein und was in privater Hand?
Also ich bin da persönlich absolut der Auffassung, dass Infrastruktur wahrscheinlich in staatlicher Hand besser aufgehoben ist als privat, einfach weil das zwangsläufig immer in Monopole führt. Ganz klassisch. Und da würde ich lieber die Unzulänglichkeiten, die so ein Staatsunternehmen mit sich bringt, versuchen sozusagen in den Griff zu kriegen, als zu versuchen, diesen Markt irgendwie oder andersrum, oder es gäbe beide Richtungen, sagen wir mal. Es gäbe auch die Variante, den Markt dann ausreichend zu regulieren, nur das passt nicht zu den letzten 10, 20 Jahren Entwicklung, die wir auf den Märkten gesehen haben. Die wurden ja nur dereguliert und nicht stärker reguliert. Also man müsste dann diesen Markt entsprechend stark regulieren. Zum Beispiel Energiemarkt ist ja vergleichbar, da geht es auch um Infrastruktur, da wurde zum Beispiel Netz von Dienstbetreiber ist da zu trennen gewesen. Ja, das war so die letzte Geschichte, wo auch reguliert wurde. Für den Telekommunikationsmarkt durchaus vielleicht auch einen Sinn ergeben, den Netzbetrieb, oder nicht nur durchaus, einen Sinn ergeben, den Netzbetrieb selbst von der Dienstgeschichte sozusagen zu trennen. Muss zu trennen, weil dann trennen sich auch die Interessen auf. Ja, dann wird nicht mehr die Telekom zum Beispiel für ihren eigenen Dienst in ihrem eigenen Netz priorisieren.
Also so. Der Versuch ist ja quasi, dass der liberale oder der sozial-marktwirtschaftliche Staat versucht einerseits mit eigenen Unternehmen im Marktgeschehen so mit so einer entscheidenden Größe mitzuspielen, dass er quasi den gesamten Markt auch in seinem Sinne beruhigt. Ja? Und je staatlicher und behördennäher diese Unternehmen sind, desto ineffektiver sind sie, und sie müssen gewissermaßen durch Gesetze und Auflagen quasi verhindern, dass die private Konkurrenz zu bösartig wird im Sinne dieser Staatsunternehmen. Und ich glaube, dieser nicht ganz illegitime Versuch war es jetzt, wir bleiben zwar als Anteilseigner im Hintergrund, versuchen auch über Börsengänge quasi stark noch Fremdkapital mit einzubringen, sei es aus der Bevölkerung oder auch Investoren aus dem Ausland, überhaupt institutionelle Anleger, um gewissermaßen so ein Gleichgewicht aus privatwirtschaftlichen Wettbewerbstrieb in diese Unternehmen einzubringen, gleichzeitig aber über unsere eigenen Anteilsfunktionen so viel Globalsteuerung über diese großen Gewichte, denn die Telekom zum Beispiel oder die Bahn haben natürlich in ihrem jeweiligen Gesamtmarkt und Gesamtmarktverkehr wird natürlich immer noch auch durch die Bahn als einen Träger, ich gehe jetzt nicht mal von Schiene aus, sondern den gesamten Verkehr, ist ja auch im reinen Individualverkehr oder auch im Güterverkehr immer noch irgendwo mit 20% drin und das ist dann ja quasi auch immer noch ein ganz schöner Hecht im Karpfenteich.
Aber ne? Ich glaube, du hast dann am Ende wirklich genau das, also ich sehe das als, du hast am Ende das Schlechte aus beiden Welten so gekonnt.
Genau, und die anderen sagen, wir haben das Beste aus beiden Welten integriert und dann, ja.
Da haben wir wieder Demokratie. Ist.
Ja,
also, das ist
so furchtbar. Ja gut, aber das ist jetzt, wäre jetzt ein eigenes Panel, ja. Quasi Deregulierung, ja, nein und wie und überhaupt. Ja. Ich finde, wo wir aber hergekommen sind, so von, dass man halt so etwas wie anerkennt, dass für die Zukunft unserer Gesellschaft eine möglichst wie alle anderen gesellschaftlichen Bereiche, Gesundheit, Verkehr, Justiz, Wirtschaft, Finanzen, quasi pyramidal, hierarchisch versucht wird, eine einheitliche staatliche Antwort in allen gesellschaftlichen Bereichen oder Körperschaften in der Fläche durchzusetzen, dass das eben auch für die Netzpolitik gehört. Und da halte ich den jetzigen Ansatz, das überall so ein bisschen zu verteilen, für falsch. Sondern ich würde da wirklich ein Ministerium, einen Sachwalter, der bestimmten Grundsätzen des sich in den letzten 20 Jahren etablierten Internets einfach verpflichtet fühlt, der einfach sagt, okay, Netzneutralität steht in einem Verhältnis zu Quality of Service, wobei Quality of Service heißt für mich ja quasi so eine Art Pico-Netzneutralitätsverletzung. Ne? So, die YouTuber, die puffern ja nur, die können auch mal ein bisschen warten im Vergleich zu den Skypern. Ja? So, das wird ja heute schon gemacht, ohne dass überhaupt jemand Netzneutralität schreit, sondern es geht ja um ganz andere.
Es geht um viel größere.
Diese Bundle, genau. Marketing-Bundles und so weiter, dass Dinge quasi
auch. Wobei Thema YouTube schon ein wichtiges Thema ist in der Debatte.
Mhm. Ja. Gut, weil es einfach ein Riesenklops ist zum Beispiel.
Ja, aber man konnte ja auch lange Zeit über die Telekom nicht vernünftig YouTube gucken, weil genau das da eine Rolle spielt.
Ja, okay. Dann, genau. Ja. Und also ich glaube schon, dass so die Sachwalter, auch in allen Parteien, die sich für das Internet stark machen und darin auch sozialisiert worden sind, bestimmten Grundsätzen sich verpflichtet fühlen. Ich glaube auch, Netzneutralität kriegst du auch bei CSU-Leuten, die sich in der Netzpolitik engagieren, ein klares Bekenntnis dazu. Und das heißt, was du vorher gesagt hast, na, es gibt doch die eine Wahrheit nicht und so, aber ich glaube, es gibt einen Konsens von Dingen, die man gewissermaßen in ein längerfristiges Regierungshandeln und Grundsätze eines Ministeriums integrieren könnte.
Ich habe eine Idee. Ja. Ein neues Grundrecht.
Ja.
Das Recht auf Access.
Das ist vor allen Dingen schön kurz.
Gibt es nicht? Hat man kein Recht auf Access?
Es ist so ein bisschen auf einer sozialstaatlichen Ebene Recht auf Teilhabe. Mhm. Müsste das zum Beispiel mit drin sein in diesem elementaren Warenkorb für Hartz IV zum Beispiel. Mhm. Aber es gibt ja dann auch so Recht auf Access auch für die gewerblichen Beteiligungen. Da gibt es zum Beispiel schon jetzt aus meiner Sicht, die Bundesländer sind gehalten und auch der Bund, Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse zu sichern. Und wenn jetzt so ein starkes Land- und Stadtungleichgewicht hinsichtlich des Zugangs mit schnellem Internet besteht, dann wird gewissermaßen die gesamten Gebietskörperschaften ihrem Verfassungsauftrag nicht mehr.
Es ist aber treu. Alles nur implizit. Also ich sage das auch, das leitet sich sowieso aus dem Recht auf Bildung, Information, Meinungsäußerung. Das ist heute in diesem Medium irgendwie alles aggregiert ab. Und ich verstehe auch nicht, warum Hartz-IV-Empfänger Kabelanschluss bezahlt kriegen, aber nicht Internetanschluss. Ich glaube, einer hat es mal durchgeklagt, aber es ist jetzt nicht generell so, dass es jetzt so wäre. Das wäre ja, zumal ich da ja auch Fernsehen drüber kann, das wissen wir auch. Und öffentliche Mediatheken lassen uns nicht weiter ins Detail gehen. Das ist für mich vollkommen unverständlich. Ja. Ist jetzt allerdings nicht so, man kann nicht an fünf Fronten sozusagen gleichzeitig kämpfen. Ja. So, ne? Aber ich glaube, so ein explizites, ausgesprochenes Recht auf Access, wie es zum Beispiel in Estland der Fall ist, ist einfach so eindeutig und klar. Ja. Und das ist da auch so.
Genau, und das Recht auf Zugriff aufs Internet oder was ist da Recht auf Access?
Also ich meine tatsächlich das Recht auf Internetzugang. Mhm. Und das ist ja genau wie das Recht auf, also ich meine, es würde zum Beispiel sofort eigentlich dazu führen, dass das in Hartz IV sozusagen implementiert werden müsste. Genau,
dann hättest du nicht so Einzelfall der Sozialgerichtsbarkeit, irgendein komisches Hartz IV-Urteil und das ist dann wieder bindend für 27.000 andere Verfahren, sondern du machst dann einfach abgeleitet von,
wie sind dir sonst dein Kabelanschluss und deine Miete und sozusagen die Nebenkosten übernehmen, selbst, wenn du es nicht selbst leisten kannst, dann kriegst du eben auch den Internetanschluss eben bezahlt. Ja. Und es würde für mich auch viel mehr Sinn machen, weil da habe ich ja nun wirklich die Möglichkeit, mir einen Job zu suchen, mich weiterzubilden. Hast nicht gesehen, was das Fernsehen ja heute, das Bildungsfernsehen von damals gibt es ja nicht mehr und das Fernsehen leistet es ja heute gar nicht mehr. Warum das zum Beispiel mal bezahlt wurde oder bezahlt wird, ist total überkommen.
Ja. Das gehört zu diesen, was mich halt so stört, dieses viele Gefrickel auf Einzelebenen und wenn man quasi einen Versuch machen würde, das in irgendeiner Form in die Verfassungs- oder in die Gesetzgebung, ob das in der Verfassung mit drin sein muss, weiß ich gar nicht. Da bin ich so ein bisschen konservativer. Jetzt auch nicht wie diese amerikanischen Verfassungspuristen da. Aber
wen meinst du?
Die quasi ableiten, dass jeder Amerikaner bewaffnet sein darf, weil irgendwo da steht, die Bundesstaaten haben das Recht, Milizen aufzustellen. Eine Miliz ist für mich nicht, jeder Bürger darf irgendwie so eine Kriegsbewaffnung im Haus haben. Mhm. Ne? Du kannst ja auch eine Miliz aufstellen, dann holen die sich ihr Gewehr halt am Depot. Ja, wo ist denn da, also. Aber das ist amerikanische Bereiche.
Was denn? Du kannst ruhig sagen, dass du gerne eine Pause machen möchtest. Okay, wir machen kurz eine Pause.
Heartbreak.
So, wir sind wieder zurück.
Genau.
Denn geerdet sind wir jetzt wieder.
Das ist vielleicht ein gutes Stichwort, ja.
Wieder auf der Erde.
Also ich fand das jetzt gar nicht so also extra planetar, sondern eigentlich wichtiges zivilgesellschaftliches Engagement und Diskussion, wie es eigentlich in jedem richtigen Debattenclub gehört. Ja? Wie sieht unser Gemeinwesen aus? Wo kommt es her? Wo geht es hin? Und wo sollten wir uns engagieren, dass es besser wird in unserem Land? Und ja, und das eben nicht dieser Generation 60+, die ständig gegen das Internet hackt. Du hast da ja, glaube ich, auch gerade so ein Projekt am Laufen.
Ich habe gerade ein Internetprojekt am Laufen.
Ja. Don't Panic, oder? Dieses für Wired.
Ach, das war das ein Projekt? Ich hatte die Ehre für die Deutsche Wired den Neujahrsgruß sozusagen zu schreiben und habe aufgegriffen einen Text, der im Jahrbuch Netzpolitik von Eireiz war. Mhm. Da war nämlich der Eröffnungstext, der hieß Keine Panik und den fand ich toll, weil der halt gesagt hat, keine Panik, das wird schon und nicht gesagt hat, es wird alles ganz schlimm mit dem Internet und mein Neujahrswort sozusagen für die Wired war, lasst mal gucken, was so passiert noch.
Ah, okay. Ich hatte jetzt gedacht, du würdest jetzt quasi eine regelmäßige Kolumne, wo du gewissermaßen die Panikmeldungen, dieses
schöne Idee,
dieses alternden Deutschlands, dieser Wutbürger über 60, die sagen, früher war alles besser und dieses Internet, das zerstört alles. Und du hattest doch vor ein paar Tagen so ein wunderbares Poster oder Flyer-Motiv gepostet über so ein
das eine Internet, Tagung,
über so eine Tagung. Oh Gott, und ich dachte, das wäre jetzt quasi dein Thema, dass du quasi dieses.
Es ist ja ein bisschen mein Thema. Also mein Thema ist ja ein bisschen, dass ich auch einfach Spaß haben will.
Ja, genau.
Okay. Verrückt.
Verrückt, oder? Meine These ist ja auch, es sind nicht nur die Leute ab 60+, die immer Panik haben. Deswegen.
Nee, es sind manchmal auch die schon ab 50+.
Ich würde noch deutlich tiefer gehen.
Ja, genau.
Und ich habe aber noch eine Frage. Als der Gregor gesagt hat, lass uns doch mal mit der, jetzt muss ich noch mal fragen, heißt du Monique oder Monique? Nur, dass ich es diesmal richtig mache.
Monique,
ne, genau, weil du dich hattest Monique gesagt eben.
Das war ein Fehler.
Also nee, bloß, dass ich bin jetzt gebrandmarkt, den Namen falsch aussprechen. Der hat mir eine Mail geschrieben und dann hat dich vorgeschlagen und hat mir noch einen Link geschickt zu einer Konferenz, die dieses Jahr kommt. Mhm. Und das klang total spannend. Was für eine Konferenz organisierst du mit?
Also das ist der vierte Teil der Trilogie, das Raumschiff Erde.
Sehr schön, ja.
Und das Raumschiff Erde ist total schwer zu fassen. Ich könnte jetzt sagen, ein kesselbuntes oder netter umschrieben digitale Philosophie, Kunst, Interaktionsdesign, einfach was ganz anderes so als die üblichen Netzpolitik- oder Business-Konferenzen.
Ja. Außerdem hattest du diesen Vorgänger, der dann nicht mehr weiter...
Die Reboot. Das war inspiriert. Also es organisieren Leute in Hamburg, finden auch in Hamburg statt. Es ist ein immer nur, bewusst auch klein gehalten, immer nur ein Sonntag im Februar. Und das ist, weil uns die Zeit zur Reboot zu lang wurde. Die Reboot war die quasi Internetkonferenz der Dänen und die war aber auch immer so ein bisschen anders. Das war mal so eine bunte Mischung von Leuten, die sich eben mit Interaktionsthemen beschäftigt haben. Ich weiß noch, ich habe damals zum ersten Mal von OpenID wurde dort diskutiert. Es wurden diese ganzen, die Mozilla Foundation stellte sich vor, aber auch Lehrer, die von dem Einsatz digitaler Medien in ihrem Unterricht irgendwie berichtet haben und damit experimentiert haben. Dann wieder Leute, die über, es gab mal diesen wunderbaren Vortrag über Flow, wie gehe ich überhaupt mit dieser Datenflut um und also von bis einfach. Super interessant, ja. Und jetzt eben nicht mit dem Business oder dem politischen Fokus jetzt oder dem reinen Technikfokus, sondern so eine ganz tolle Mischung.
Und auch so Interaktionsdesign, also ein bisschen wie sieht diese Begreifbarkeit oder Tangibilität dessen
auch das,
aus?
Also
ne? Das ist ein bisschen eine Transmediale von einer Richtung.
Na, die Transmediale geht wieder nur Richtung Kunst und nur so Richtung Interaktion. Und das war so ein Schmelztiegel aus irgendwie allem. Das hat es so spannend gemacht.
Ja. Also ich versuche sozusagen gerade zu beschreiben, es ist so ein bisschen, klingt für mich, als würde ich Leute von der Transmediale und vom Chaos-Kongress zusammenbringen auf einer Konferenz. Geht das so in diese Richtung?
Also ja, aber plus noch normale Menschen sozusagen. normale eben Lehrer oder so, okay. Die da eher am Rande sozusagen auch, also jetzt nicht
und
so.
Und wahrscheinlich Cosma.
Und noch so ein bisschen ein paar Leute, die so eher Soziologen, Psychologen, Philosophen sind, also nochmal aus dieser, die auch nicht so ein tiefes, jetzt technisches Verständnis haben, sondern da ganz anders drauf schauen, auf diese ganze Entwicklung.
Ja, aber Joni Ive würde doch auf die Raumschiff Erde dann gehen. Wenn er die Auswahl hätte zwischen CCC-Kongress, Republika und Transmediale, dann würde er doch, so wie ich das verstanden habe, aus dem Interaktionsdesign dann doch sich eher für
wahrscheinlich
euch entscheiden.
Wahrscheinlich, ja. So, aber das ist ja jetzt kein großer sozusagen Kongress mit ganz vielen irgendwie parallelen Tracks, sondern es ist wirklich ein kleiner Abend mit einer sozusagen auch schon quasi gewissen Follower-Gemeinde und es wird auch absichtlich nicht größer als wieder so 120, 130 Leute, um das eben intim zu halten. Und das Raumschiff hebt dann halt am 22. Februar in Hamburg, diesmal am Nordspeicher, dann auch wieder ab. Aber ich glaube, am besten kann man das auf der Website raumschiffer.de tatsächlich nachvollziehen, wenn man da mal ein bisschen schaut, was das frühe Programm war. Also wir hatten zum Beispiel das letzte Jahr wurde eröffnet von einer Theatergruppe, die auch ein Stück zum Raumschiff oder zur Erde hatte. Gerade eigentlich ein Kindertheater, die haben das ganz wunderbar mit Cello und Computervisualisierung sozusagen eingeläutet. Dann gab es was zum Thema Datenvisualisierung Open Data, dann gab es was zum Thema Freifunk tatsächlich auch, aber es gab dann eben auch einen Interaktionsdesigner, der im frühen Leben Tänzer war und einfach den wir dazu bringen konnten, für uns nochmal zu tanzen, um dann den Brückenschlag zu seinem eigentlichen Vortrag und seinem eigentlichen Thema zu haben oder auch eine Lesung einer utopischen Autorin. Und immer Musik auch.
Aber habt ihr nicht jetzt auch das Thema Don't Panic in den Vordergrund gestellt?
Wir haben, genau, deswegen musste ich so lachen gerade. Genau, unser Thema ist, unser Motto ist, unser Patron ist diesmal eben Douglas Adams. und Don't Panic. Ja, ja.
Das ist witzig.
Ich wusste aber nichts von dem bis eben.
Ja.
Weder von dem iWrite, hast du gesagt, ne?
Genau, das ist also
noch von.
Also der Reader heißt nicht keine Panik, ne? Das ist einfach der Rückblick Netzpolitik, den sie jedes Jahr, glaube ich, rausbringen. Ja. Und der einleitende Text, deswegen fand ich das so besonders, heißt halt keine Panik. Mhm. Genau.
Genau. Ja. Genau.
Das passt wirklich gut zusammen. Das klingt spannend auf jeden Fall. Ich meine, mit Raumschiffen klingt eh immer spannend. Ich finde es auch gut, dass was mit Raumschiffen ist und nicht in der Seabase.
Ja,
das hätte jetzt so nahe gelegen.
Nee, wir haben immer tatsächlich eher Theaterkulissen gesucht oder verstehe. Eher andere.
Ja. Das war jetzt auch der ursprüngliche Link, den der Tim da gelegt hat, dass du, glaube ich, auch gesagt hast, nach Themen und Beteiligung. Und der Tim ist dann ja auch so, gerade was das 42er-Universum angeht, ein klarer Verfechter und Kenner dieses Douglas Adams-Kosmos. Und dann hat er, glaube ich, gesagt, wir sollten uns mal kennenlernen.
Genau.
Genau. Und daraus ist ein bisschen auch dieser Podcast entstanden, weil ich gedacht habe, Mensch, neben dieser Konferenz hast du dann ja auch echt eine ganze Menge interessanter Themen.
Ach, ich hätte noch viel mehr.
Ich möchte auf jeden Fall noch wissen, weil wir das gar nicht besprochen haben, was machst du eigentlich?
Oh.
So beruflich.
Beruflich?
Ja, vorhin hast du ja schon gesagt, dass du früher, hast du glaube ich gesagt,
neue Media.
Genau, neue Media Gestaltung irgendwie. Mhm. Und jetzt?
Jetzt bin ich, hat sich das entwickelt. Ich habe ein Zweitstudium gemacht, BWL studiert und bin jetzt an einer Stelle gelandet, wo ich moderiere zwischen den Welten von Business, IT und Kreativen. Ich muss es schon sagen, ich übersetze.
Das ist ein guter Softskill. Ja,
ja ich übersetze und helfe, Konzepte zu erstellen, die dann auch alle Seiten verstehen können. Und praktisch ist das dann, also ich bin Freiberuflerin, recht unterschiedlich. Meistens große Unternehmen buchen mich dann in, manchmal heißt es Demand Management, manchmal heißt es Requirement Engineering, manchmal komme ich auch über so ein bisschen über diese UX-Schiene rein. Es endet dann aber oft mit, eigentlich ist es am Ende Produktmanagement. Also so diese, zuletzt war ich dann auch in der Rolle, das heißt, da hat man Namen und Rollen, aber was man dann am Ende auch macht, ist dann auch nochmal je nach Skill unterschiedlich, würde ich sagen. Product Owner, also agil. Ich arbeite am liebsten agil, aber ich arbeite auch in Wasserfallprojekten.
Huch, ja. Wasserfall?
Wasserfallprojekte, Gregor. Wasserfallprojekte sind Projekte, die ganz klassisch durchgeplant werden.
Mit BitTorrent
arbeiten. Nein, wo man sozusagen sich an eine Flowchart, ein Whiteboard stellt, sich aufmalt, wie das Produkt aussehen soll, dann sagt, was sind denn dafür für Arbeitsschritte nötig.
Und dann analysiert man erstmal drei Monate und dann konzipiert man weitere drei Monate.
Telekom fängt man
mal irgendwann an umzusetzen und das macht man auch in möglichst langen Release-Zyklen, bevor man irgendwem irgendwas zeigt, was man da so programmiert hat.
Irgendwie so despektierlich.
Und dann stellt man am Ende fest, dass es irgendwie überhaupt nicht das ist, was man haben wollte.
Genau.
Das ist auch so gemeint.
Ja. Also kein Wunder, dass du gerne, also ich kenne agiles Arbeiten, also das kommt so aus der wirklich Softwareentwicklung und da kann man aber auch Nicht-Programmierer mit integrieren, also die dahinterstehende, ich nenne es mal Systematik, ist eigentlich auch so, dass man damit andere Projekte machen könnte, beziehungsweise dass man Projekte machen kann, wo man eben die Nicht-Programmierer auch mit beteiligen kann und dass dann auch eigentlich dieser Austausch möglich ist, der ja auch wichtig ist bei bestimmten Projekten.
Ja,
allen Projekten heutzutage, die ja immer mehr mit auch der Integration von Computer und IT zu tun haben.
Ja, die Erfahrung ist halt, dass Fachabteilungen häufig mit IT-Abteilungen nicht so gut können, weil sie sich missverstehen, andere Sprachen sprechen so, ne? Und dass sich diesen agilen, wenn man das gut macht, einerseits dieser Product Owner hat natürlich tatsächlich diese Moderationsrolle, beziehungsweise durch diesen ganzen agilen Prozess kommt auch alles mehr zusammen. Es dreht sich ja ganz viel, also das eine ist ja zum Beispiel so ein Framework zu haben, wie jetzt Scrum mit irgendwelchen ritualisierten Meetings und so.
Wofür steht ein Scrum?
Oh, das werde ich so oft gefragt.
Das weiß ich auch nicht.
Und ich weiß es auch immer nicht.
Genau.
Soll ich es nachgucken?
Ja, guck das doch jetzt mal nach.
Ich guck's jetzt mal nach.
Ich kenne das andere, das
Systematic
X.
Rapids,
ich vergesse es immer wieder, weil es so unhandlich ist.
Ich kenne dieses andere, dieses X-Development. wo man stehen muss und sich jeden Tag irgendwie einschätzt, wie lange man in den nächsten 14 Tagen dran arbeitet und alles.
Gedränge heißt das.
Scrum heißt einfach nur Gedränge? Also ist keine Abkürzung? Okay.
Okay. Ich dachte genau. Auch, es wäre Software-Centered, ja. User-Related, ja. Manufacturing.
So, ja. So wie unser eines Meshing-Protokoll Batman. Oh Gott, das krieg ich selber nicht hin. Approach to Mobile Talk Networking.
Ich finde das eigentlich ganz sympathisch, dass da mal einfach mal ein toller Begriff ist, der keine Abkürzung für irgendeinen Scheiß ist, ja. Sondern einfach nur, wir machen Drang-Software.
Ja.
Wir machen drängende Software.
Ich glaube, das Gedränge bezieht sich darum, auf dass sich diese Gruppe sozusagen drängt um dieses Produkt, also oder um die Produktideen. Und für mich ist da ganz viel eben, was ich sagen wollte, klar, man hat dann so, man trifft bestimmte Verabredungen, Working Agreements, die werden halt untereinander ausgehandelt, was schon mal ganz anders ist als in klassischen Projekten. Das wird ständig, ist ständig im Fluss, weil es immer wieder Retrospektiven unterzogen wird. Das heißt, man kann auch seinen Prozess verändern und aber vor allen Dingen ganz viel reden. Ganz viel miteinander sprechen. Diese ganzen Meetings sind eben dafür, vor allen Dingen für mich in meinem Verständnis, eben Anlass zu sprechen. Ja? Und das wird dann über bestimmte Rituale und bestimmte Moderationstechniken eben immer wieder sozusagen reingebracht. Ja. Und das geht halt dann, im Wasserfall ist das häufig nicht so. Ich meine, da war es nie verboten, aber es fand nicht statt. Es war auch im Wasser, ist auch im Wasserfall nicht verboten, miteinander zu reden, aber das passiert oft nicht.
Das hat keine Relevanz einfach, ne?
Es ist so nicht so ritualisiert und nicht so da drin, ne? Klar gibt es dann auch Meetings und sowas, aber das wird dann halt in Papier gegossen und dann geht halt, was in dem Papier steht. Und bei agilem Arbeiten wird vielleicht schon auch dokumentiert, aber erstmal weniger vorher sozusagen aufgeschrieben, sondern, oder für mich ist richtig klar, so ein paar Sachen muss man aufschreiben, aber das sind Gesprächsergebnisse und nicht irgendjemand hat sich im stillen Kämmerlein irgendwas ausgedacht und dann schmeißt das dem Nächsten über den Zaun, sondern dieses tatsächlich Gemeinschaftliche auch.
Wie,
daran arbeiten und auch an den Lösungen überhaupt erst erarbeiten.
Wie verbindet sich das denn mit diesem klassischen Stereotyp, dass der Entwickler TM sich ja eher durch seinen Code ausdrückt und gewissermaßen auf dieser sozialen Gesprächsebene unter Umständen, dass er das eher so als Zumutung empfindet und sich da gar nicht so äußert. Also ich sage, das ist ein Stereotyp, weil ich glaube, dass das so ist. Aber da gibt es keine, oder umgekehrt, es gibt dann ja natürlich auch vielleicht Leute, die so aus der Marketingblase kommen und überhaupt jetzt von den Seiten der Entwickler immer so als Schaumschläger auch gesehen werden, wo ich das Gefühl habe, ach, lass den mal quatschen und das ist so ein Sales-Droid und Marketing-Fuzzi. Wir machen sowieso, was wir wollen und stellen das einfach hin und schweigen. Ne? Das sind ja vielleicht dann auch genau die Dinge, wo du moderieren musst, oder?
Das ist genau die Situation, wo man mich dann gerne anrufen kann. Genau. Aber diese, also was man schon mal versucht mit dem Scrum, ist schon so ein bisschen durch den Product Owner, also je nachdem, von wo der jetzt kommt. Aber meine Erfahrung ist, der soll halt so ein gewisses Stakeholder-Management betreiben. Das heißt halt, zum Beispiel diese Anforderungen von Marketeers und so weiter aufzunehmen. Die werden aber erstmal, und er vertritt sie sozusagen mit denen priorisiert er ja, ne, was kommt zuerst und auch das zu moderieren, weil da kommt ja auch, das Schlimme ist ja auch, es kommen ja immer alle und alles ist gleich wichtig und muss immer sofort und jetzt gleich. Darum geht es auch ganz viel dabei, dass also in diesen agilen Methoden das auch klein zu hacken, verarbeitbar zu machen und auch liefern zu können, kontinuierlich liefern zu können und so weiter.
Ja.
Und das andere ist aber schon auch, die Entwickler ein bisschen wieder in die Verantwortung auch zu holen. Nicht nur zu sagen, sag mir, wie ich es machen soll und ich programmiere es dann runter. Weil was ich auch verstehe, ist auch, viele sind da auch reinverfallen so. Und dann wird immer ganz viel gemeckert und das ist ja alles doof, was sie uns da so sagen, ist alles scheiße. Und dann sage ich halt, naja, komm, aber dann mach jetzt mal einen besseren Vorschlag. So, und dass man da wieder ins Gespräch kommt, die wieder in die Verantwortung holt. Also einerseits ein bisschen weniger streng vorgeben, was, sondern quasi, es geht ja nur darum, das Problem zu beschreiben und dann das Team das Problem lösen zu lassen. Somit dem Team auch wieder Kompetenz zurückzugeben, überhaupt diese Lösung erarbeiten zu können. Ja, also so, das finde ich dann ganz spannend als Prozess oder wenn man in so einem Transitionsprozess von dem einen in das andere ist, was ich jetzt gerade hatte, 1,5 Jahre bei einem großen Energieversorger, für den ich, wo ich also eine digitale Transition begleiten durfte.
Wow.
Das war wirklich interessant so, ja, aber eben diese Übersetzungs-, ich meine, idealerweise bräuchtest du so einen Übersetzer gar nicht, weil beide Seiten, sage ich jetzt mal, genug Schnittstellenwissen haben, um miteinander reden zu können.
Also ich habe das alles bei Moviepilot kennengelernt, wo ich ja vor sechs Jahren angefangen habe und das war für mich ein sehr schmerzhafter Prozess, weil ich kannte das auch so, dass man so Projekte plant und sich das alles aufschreibt und dann wird das alles so gemacht.
Ach, du warst ein Wasserfaller?
Naja, das waren alle früher irgendwie. Das war halt einfach so. Ja. Und da kam ich an und da gibt es den CTO, das ist der Ben, der ist ja immer noch CTO jetzt von Moviepilot.com. Das ist der OMDB damals geschrieben hat, den einzigen großen Klon von IMDB. Und der machte auf mich so ein bisschen so einen wirren Eindruck, weil das für mich so ungewohnt war, weil ich sage, wir probieren das jetzt aus und wenn das nicht funktioniert, dann machen wir was Neues. So, und da wurde so, da musste man sich dann halt, habe ich dann den Begriff Stand-up auch so kennengelernt, dass man so stehen muss. Das fand ich furchtbar am Anfang. Was ist denn das hier für eine Gängelung der Mitarbeiter, dass man stehen muss? Da wurde dann auch drauf bestanden, dass man steht. Das verstanden, es macht auch irgendwie einen Sinn zu stehen, weil wenn du stehst, kommunizierst du ganz anders, ein bisschen zielorientierter, knick-knack. Du sollst nicht so lange labern, du sollst schon sagen, was du willst, aber sollst jetzt auch nicht irgendwie Kaffee kriegen.
Genau,
sollst sagen. Ich habe da eben auch gelernt, dass man offen sagen soll, wenn man was falsch gemacht hat. Dass das ein Lernprozess ist und sagen, ich habe das verbockt, so, ich habe das gelernt und ich glaube, das sollten wir jetzt machen, um das Problem zu lösen. Und das ist aber ein Lernprozess gewesen.
Fehlertoleranz ist aber auch in so kurzen Iterationen viel einfacher, weil in so kurzer Zeit kannst du gar nicht so krasse Fehler machen, wie wenn du eben dreiviertel Jahre im Projekt rumgeschraubt hast.
Genau.
Und dann alles in die Binsen geht. Genau. Ja,
so, weil wenn du jeden Tag redest, was ist denn dein Problem? Ja. Dann sagst du, ich habe den ganzen Tag gestern in den Sand gesetzt. Und dann sagt er, dann mach das doch einfach anders. Ne? Ja. Und wenn du aber 3 Wochen lang schraubst, dann erzeugt das ganz andere Probleme. Genau. Ja. Und das habe ich sehr schätzen gelernt. Ja, also das wirkt sich dann, finde ich, auch aufs Privatleben irgendwie aus. Also ich bin jetzt auch privat dann sozusagen so offener geworden, Dinge ausprobieren, wieder wegzuschmeißen, so, weil ich gemerkt habe, da kommt man auch irgendwie gut mit durchs eigene Leben. Zum Beispiel YouTube ausprobieren.
Einfach mal so ein YouTube-Channel öffnen, wegschmeißen.
Ja, genau, also das, was ich mache, viele Medienexperimente, die ich mache, kommen eben daher, ich setze mich nicht 3 Monate lang hin und konzipiere einen YouTube-Kanal, deswegen, sondern ich probiere einige
nach dem... die Weltherrschaft erlangt.
Genau, sondern ich, du wirst Welt es nicht um kennen, mich. Ich probiere gerade YouTube aus und stelle einfach Videos ins Netz und erkläre dann dazu, was gut oder schlecht gelaufen ist. Und das funktioniert halt super, also für mich, ne, weil ich lerne halt was in sehr kurzen Abständen und werde halt relativ schnell wissen, ob ich das noch weitermache oder nicht. Und danach habe ich es aber ausprobiert. Punkt. Das ist halt so ein Start-up-Weg für mich, das zu machen. Ja,
das sind so die neuen
Buzzwords, Lean Startup, was immer, was da alles in diese Richtung fällt. Ja. Genau. Ja, und das ist eigentlich ich finde es auch eine schönere Art zu arbeiten, so, weil es dynamisch ist, spannend bleibt und auch viel eben. Also ich bin Freund von Eigenverantwortung und so ein Ding.
Und das darf man sagen, du bist jetzt quasi so ein bisschen in einer Erholungsschleife. Und das heißt, die Interessenten, die das jetzt gehört haben, die können sich langsam mal bei dir melden. Ne? Wir werden irgendeine...
Ja, ich habe mal beschlossen, dass ich den Dezember nicht arbeiten werde, um mich eben Dingen wie Freifunk oder auch dem Raumschiff oder auch noch ein paar anderen
Aktivitäten,
das auch, aber auch noch weiteren Events, die in Planung sind, sozusagen. Okay.
Also innerhalb der nächsten 6 Wochen dürfen sich dann die jetzt angefixten Hörer mit entsprechendem Bedarf... Irgendeinen belastbaren Link zu dir werden wir dann in die Shownotes mit reinbringen. Und dann ist es an euch da draußen mit Monique tolle Dinge zu unternehmen.
Danke für diesen Werbeblock.
Ich glaube, dann haben wir eine ziemlich runde Sendung, oder? Ich finde es auch schön, dass wir auch noch so ein klares, positives Thema nach dem Schluss so aufgegriffen haben. Das ist schön.
Genau.
dann sag ich schon mal danke. Ich freue mich aufs Durchhören. Das ist bestimmt spannend.
Ich mich auch auf das Shownote schreiben. Da gibt es ja wieder dann tolle Dinge, denen ich nachspüren kann. Genau. Also wer die Shownotes mal gesehen hat, die mache ich nicht für euch. Die mache ich für mich. Ja? Und wenn die eine oder andere davon Nutzen ziehen kann, so ist es mir auch sehr recht.
Ja.
Dankeschön, Monique.
Danke euch.
Tschüss. Tschüss.